Hier sind Georgia, Mike und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen.
Und damit herzlich willkommen und ich hoffe, ihr genießt die Nacht. Heute besprechen wir den Film The Innkeepers, Hotel des Schreckens. Ein Film von 2011, Regie geführt, Drehbuch geschrieben und produziert hat das unter anderem Ty West. Tobias, der Name sagte dir irgendwas, deswegen fandest du überhaupt den Vorschlag von dem Titel interessant.
Naja, ich wusste ursprünglich nicht, dass der von Ty West war. Das habe ich erst, nachdem du den angekündigt hattest, festgestellt. Ja, mit Ty West bin ich ein bisschen vertraut. Der hat ein paar ziemlich gute Filme gemacht in den letzten Jahren. Sein letzter Pearl, den habe ich noch nicht gesehen, aber davor so X oder House of the Devil oder The Sacrament. Ja, mag ich relativ gerne.
Hast du auch The Roost gesehen?
Nee, das sagt mir nichts.
So ein erster Film, der oft erwähnt wurde. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, deswegen frage ich dich. Wollt wissen, ob du den vielleicht gut findest oder nicht. Steht noch auf meiner Liste von To-Do, nachdem ich gesehen habe, dass der so gut ankam.
Also ich kann auf jeden Fall The Sacrament empfehlen. Das geht um so eine Sektengeschichte. Das ist nicht ganz so typisch für Ty West, der eher schon eher straightforward Horror macht. Aber sehr schöner Film.
Die Besetzung des Films, Claire, die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen, gespielt von Sarah Paxton. Ein Gesicht, wo wir uns alle dachten, irgendwoher kenne ich die, aber ich habe mir die Liste angeschaut, in der sie gespielt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich sagen kann, ich kenne sie. Sie hat in vielen Filmen und Serien mitgespielt. CSI Vegas ist sie in ein paar Folgen vorgekommen. X-Factor, das Unfassbare, hat sie einen Auftritt gehabt. Was man vielleicht kennen könnte, sind Serien wie Twin Peaks oder Good Girls. Aber ich fürchte, das sind so kurze Erscheinungen, vielleicht kennt man ihr Gesicht daher, aber wirklich kennen kann ich da nicht sagen.
Ich kenne sie nicht, ich kenne ihr Gesicht kenne ich auch nicht. Ich habe irgendwie eine Schauspielerin im Kopf, die exakt dieselbe Frisur wie sie in diesem Film hat und auch eine Haarspange drin, so wie sie in diesem Film. Und ich denke seit mittlerweile einer Woche pausenlos drüber nach.
Und wir wissen nicht, wer es ist.
Nein.
Ansonsten ebenfalls in der Besetzung Luke, die zweite Hauptrolle, gespielt von Pat Healy, Leanne Rhys-Jones von Kelly McGillis und die könnte man kennen aus Top Gun, da ist sie aber wesentlich jünger als in dem Film von 2011, es liegen ein paar Jahre dazwischen und der Rest des Films, ein alter Mann, der irgendwann auftaucht, Gail, ein Junge, das sind alles Namen, ich glaube, die kennt keiner von uns.
Wen ich noch kenne, wäre Lena Dunham, die spielt die Barista, die ganz kurz zu sehen ist.
Echt, die kanntest du?
Naja, ich glaube, mir kam der Name bekannt vor und ich habe einige Filme von ihr gesehen, allerdings auch eher kleinere Rollen. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich den Namen gehört hatte. Ich glaube, Honeydew, da kannte ich sie her, ist ein Independent-Horrorfilm.
Hab ich nicht gesehen und ich habe sie auch nicht wiedererkannt. Das Einzige, was ich mit ihr gesehen habe, war American Horror Story und da keine Ahnung. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Ja, der Film von 2011. Ich habe ihn in einer Sneak Peek Doppelvorstellung mit Grave Encounters kennenlernen dürfen. Beides in O-Ton. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich fand hinterher ganz cool, dass ich da war. Vor allen Dingen The Innkeepers fand ich sehr sympathisch. Grave Encounters komplett Klischee.
Welcher von beiden wurde zuerst gezeigt? Wahrscheinlich Innkeepers, oder?
Ja.
Okay.
Innkeepers war der erste Film. Und später, als es dann schon wirklich Nacht war, kam dann irgendwann Grave Encounters und das war, ja, es war einfach so dieser Klischee-Ghost-Hunter-Film. Aber ich fand beide ganz nett. Und The Innkeepers war dann der, den ihr schauen sollt. Warum habe ich das getan? Weil ich finde, dass das ein sehr sympathischer Horrorfilm ist. Nicht zu krass Angst-Horror, es ist kein brutaler Slasher. Ich finde, es ist einfach ein gemütlicher, schöner, sympathischer Horrorfilm.
Soll Horror denn gemütlich und sympathisch sein?
Naja, als Horrorfilm, ja, der ist nicht gemütlich und sympathisch. Es sterben Menschen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Was waren denn eure Erwartungen, als ich euch gesagt habe, lasst den gucken? Ihr kanntet den ja beide nicht und habt vorher noch nicht davon gehört.
Zusätzliche Informationen hatte ich noch die Amazon-Filmbeschreibung, die im Prinzip nicht viel sagt, außer ja, da ist ein Inn und das schließt demnächst und da spukt's wohl. Und die beiden wollen auf die Suche gehen, irgendwie nach dem Geist. Und ich habe mir tatsächlich vorgestellt, dass das sowas wird wie, ja, Phasmophobia als Film. Dass das so eine Art Vorlage dafür sein könnte. Beziehungsweise umgekehrt halt. Phasmophobia nach dieser Art. Halt irgendwelche Leute so Geistermobber-mäßig, ne?
Also ich habe mich ja nicht wirklich informiert. Ich habe nur den Titel gesehen und dann gesehen, dass es von Ty West ist. Ich habe auch nicht mal den Klappentext gelesen quasi. Also wusste auch nicht, worum es inhaltlich geht. Allerdings hatte ich einen gewissen, gewisse Vorurteile. Und zwar zum einen, weil du meintest, das ist ein, ja, jetzt nicht so harter Schocker, ne, ein Horrorfilm, aber eben jetzt nicht so wirklich ernst zu nehmen. Und ich habe den Backdrop des Films auf Letterboxd gesehen. Ich poste das gerade mal in Discord. Zuhörer müssten das mal auf Letterboxd schauen. Dieses Bild war mit das Einzige, was ich dann vorher gesehen hatte. Und ich fand, das sah irgendwie ein bisschen fantastisch aus. Es sieht sehr künstlich aus. Ich war fast der Meinung, es könnte sogar ein animierter Film sein. Wobei die Grafik für 2011 schon ziemlich krass wäre.
Das war nur dieser Ausschnitt.
Ich habe nur dieses Bild gesehen und den Titel. Mehr kannte ich von dem Film quasi nicht. Deswegen habe ich irgendwie erwartet, dass der vielleicht auch so eine Fantasy-Schlagseite hat, weil so wirkt dieses Bild auf mich so ein bisschen. Ja, das hat dazu geführt, dass ich einen etwas fantastischen, wahrscheinlich familienfreundlichen FSK 6 oder sagen wir mal FSK 12 Horror oder vielleicht eher Gruselfilm erwartet habe.
Ja, schade, dass das nur so ein Ausschnitt ist, weil das ist nur ein Teil des Covers. Und dieses Cover ist einfach sehr auf irgendwann im 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert in dem Dreh rum angelehnt vom Stil her.
Das Cover sieht auch um einiges grauenerregender aus. Da ist auch noch so eine Geisterfigur drauf. Mhm. Dann wäre ich wahrscheinlich zu anderen Erwartungen gekommen.
Aber rein von der FSK ist zumindest, glaube ich, die Blu-ray oder die DVD auf 18, oder?
Ich meine 16 und R-Rating in den USA, was aber trotzdem höher ist, als ich gedacht hätte.
Ja, 16, ja.
Ich meine tatsächlich die DVD. Die ist FSK 18. Das
verrückt.
Ich meine, ganz ehrlich, ich bin auf Amazon, ich suche den Film. Das Erste, was ich sehe, ist halt Amazon Prime, hier das Angebot und dann die DVD. Und da prangt mir sofort ein rotes, brennendes 18 entgegen.
Oh, das stimmt.
Verrückt, weil der Film ja offiziell laut Internet ein FSK 16 hat.
Das kann diverse Ursachen haben, wie zum Beispiel Trailer von anderen Filmen. Wenn da noch Trailer von anderen Filmen von Ty West drauf sind auf der DVD, dann kann das schon reichen, damit das Rating höher ist.
Ja, es reicht ja, dass irgendeine FSK 18-Szene da irgendwie auf der DVD verarbeitet ist.
Die ungeschnittene Fassung. Mit einer Minute mehr Inhalt.
Laut meinen Informationen, die ich mir soeben angelesen habe, gibt es keine geschnittene Fassung.
Das war nur ein Scherz.
Nö, es kann ja durchaus sein. Aber die FSK 16 ist tatsächlich ungekürzt. Also es muss wahrscheinlich irgendwie an Trailern oder ähnlichem liegen. Oder das Rating hat sich geändert. Das kommt ja auch mitunter vor. Interessant.
Inhaltlich war das, was Mike erzählt hat, aber eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung des Films. Und zwar geht es um das Yankee Peddlers Inn, das nur noch ein Wochenende lang offen hat, denn es ist wegen Bankrotts geschlossen und die letzten Gäste dürfen in den letzten noch ausgestatteten Zimmern übernachten. Es ist Sparflamme, nur noch zwei Angestellte sind da, um das Haus zu versorgen. Und irgendwie wird einem erzählt, dass dort ein Geist spukt und die beiden haben sich vorgenommen, das letzte Wochenende benutzen wir dazu, dass wir irgendwelche Geister-Readings aufnehmen. Ich finde, das fasst es gut zusammen. Wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, dann würde ich jetzt zum spoilerbehaften Teil der Zusammenfassung kommen.
Ja.
Okay. Dann steigen wir ein in Kapitel 1, das lange Wochenende. Der Film fängt damit an, dass wir alte Aufnahmen des Hotels sehen, während die Namen der ganzen Darsteller und Mitarbeiter eingeblendet werden und die Musik langsam Geschwindigkeit aufnimmt. Wir sehen dann, wie Claire zur Arbeit kommt und Luke im Hotel begrüßt. Die beiden sind die letzten beiden Arbeiter, die das Hotel an diesem Wochenende noch betreiben. Ron, der Besitzer, ist auf Barbados und wird sobald nicht wiederkommen. Claire findet, dass dieses Wochenende, gerade jetzt, wo so wenig los ist, perfekt ist, um nach Geistererscheinungen und paranormalen Zeichen zu suchen. Denn jedes Mal, wenn Luke alleine unterwegs war, hat sich irgendetwas getan und irgendwie komischerweise hat er nie eine Kamera dabei gehabt oder hat ein Video gemacht von einem Flur, in dem er alleine war und sich eine Tür bewegt hat und Claire ist unglaublich neidisch darauf und möchte das ebenfalls erleben und hofft gerade jetzt an diesem Wochenende vielleicht Antworten zu finden. Die Stimmung im Hotel ist eigentlich recht entspannt. Die beiden übernachten dieses Wochenende sogar in dem Hotel, was sie normalerweise nicht tun. Und es sind kaum Gäste da. Eine Mutter mit ihrem Kind, die anscheinend Krach mit ihrem Mann hat und in dem Hotel untergekommen ist, um sich zu rächen mit Abwesenheit. Eine ältere Schauspielerin, die zu einer Convention in dem Hotel übernachtet, die Claire sogar kennt aus einem ihrer Filme und sagt, sie ist ein riesiger Fan. Luke zeigt Claire in dem ersten Kapitel auch seine Homepage, an der er arbeitet, die mich krass an Oldschool-Homepages und Blogs erinnerte, mit süßen kleinen GIFs an Geistern und ja, sehr blockangeordneten Bildern und Texten, die man durchscrollt. Und wenn man auf den falschen Link klickt, steht da nur noch in Bearbeitung mit dieser lustigen Animation von einem Bauarbeiter, der dann noch am Werke ist. So richtig Oldschool-Vibes. Mrs. Reese Jones meldet sich dann am Empfang, weil sie keine Handtücher hat. Luke hat mal wieder vergessen, Handtücher zu verteilen, was er anscheinend öfter macht. Und Claire opfert sich natürlich bereitwillig, um die Handtücher vorbeizubringen und lernt dabei Mrs. Reese Jones kennen, die sie ab jetzt nur noch Mrs. Lee nennen soll, da die anscheinend nicht unbedingt erkannt werden möchte.
Ja, sie soll sie nicht Mrs. nennen, sie nennt sie nur noch Lee danach.
Na gut, sie soll sie auf alle Fälle Lee nennen. Lee fragt sie dann auch, was sie dann in ihrem Leben macht, was ihr Ziel ist. Und das Einzige, was Claire rausbringen kann, ist, dass sie am Empfang arbeitet, in einem Hotel, das bald schließt und irgendwo dazwischen steht und halt einfach Stuff macht, Dinge tut. Danach braucht sie erstmal einen Kaffee. Dabei sehen wir ein wenig was von dem idyllischen Städtchen, in dem scheinbar die Zeit stehen geblieben ist. Und auch das Café ist oldschool und möchte gern Hipster. Und die Barista an der Theke hat keine Ahnung, was ein Zyklop ist. Aber Hauptsache, es gibt ein Soja, Latte, Mokka, irgendwas sehr Trendiges. Ich habe es mir nicht gemerkt.
Mit Karamellinfusion oder so.
Ja, das war schon sehr Starbucks. Und die Barista Elizabeth, anscheinend kennt sie Claire nicht so genau, aber sie weiß, dass die von gegenüber ist, also aus dem Hotel, fragt, ja, wie geht's denn? Antwort so wie immer. Und statt den Kaffee zu bekommen, bekommt Claire eine unglaublich lange Geschichte über Elizabeth, ihren Freund und das Date, das ansteht und was man, wie weit man gehen möchte. Claire flieht. Er hätte das nicht getan. Claire fragt dann ihren Kollegen Luke auch, ob er das bereut, dass er das Handtuch geworfen hat im College. Er meint, er denkt jeden Tag darüber immer wieder und verzieht sich dann auf sein Zimmer, während er den Rechner für Claire da lässt, weil es sonst unglaublich langweilig würde am Empfang, und bittet sie, bei der Geisterbegegnung eine Tonaufnahme zu machen. Das hat Claire dann auch fest vor, hat aber keine Ahnung, wie das Gerät funktioniert, hört ein komisches Geräusch, ist alleine, möchte das aufklären gehen, steht vor dieser Fensterscheibe, starrt nach draußen und weiß nicht, was sie hört und sieht, ob sie sich dorthin trauen möchte. Und auf einmal steht Luke hinterher und sie erschreckt sich des Todes. Und das war Kapitel 1. Luke und Claire, die beiden Letzten, die da sind. Kompetente Ansprechpartner.
Ja, gut. Sie zeigen teilweise schon recht deutlich, sie lassen es die Gäste vielleicht nicht spüren, aber sie zeigen schon mitunter recht deutlich, was sie von denen halten. Insbesondere Luke ist ja so ein kleiner Zyniker. Die Ausgeburt von Kompetenz ist Claire auch nicht so wirklich.
Nee.
Aber ich fand die beiden schon sympathisch. Also Claire fand ich sympathisch. Die ist relativ cool. War so ein bisschen quirky. Luke hingegen, ja, am Anfang wurde ich mit dem nicht warm. Könnte damit zu tun haben, dass er gerne mit vollem Mund spricht und stundenlang auf Würsten rumkaut.
Die Hälfte davon ausspuckt.
Ja. Er hatte danach erstmal einiges an Arbeit, sich in meiner Gunst nach oben zu arbeiten.
Ich nehme an, die Internetpornos haben es nicht besser gemacht.
Ach, also ich meine, jeder wie er mag, ne? Aber Teilweise waren das sehr merkwürdige Seitennamen.
Also ich würde nicht mal vermuten, dass das Pornos waren. Das waren einfach nur sehr clickbaity, weiß nicht, was das eine war, Muffin-Rezept? Ein sexy Muffin-Rezept?
Irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Er sieht nicht aus wie der Mensch, der backen würde.
Ja, aber wenn es sexy ist.
Auch nicht sexy.
Aber Clickbait ist ein gutes Stichwort, denn das hat ihn auch am Anfang direkt mal unsympathisch gemacht. Er zeigt Claire ja so ein mysteriöses Video, auf dem eine Geistererscheinung zu sehen ist. Und man muss genau hingucken.
Oh ja.
Und wie es vor 20 Jahren populär war, kommt dann natürlich eine fiese Fratze und schreit einen an.
Mhm. Ja, ich kann mich auch erinnern. Damals, als in der Zeit ungefähr, in der das Ganze spielt, wo wir das Ganze dann vielleicht auch erlebt haben, da gab es so ein Spiel, wo man mit dem Cursor ein Labyrinth bis in die Mitte, was halt immer enger wurde, folgen musste und man durfte nicht die Wand berühren. Man war so unglaublich konzentriert dabei und dann kommt auf einmal dieses, ich weiß nicht mehr was es war, dieses Monster da rausgesprungen und schreit einen einfach nur an. Ja, ich habe mich erschrocken.
Aus Erfahrungen von extern kann ich sagen, diese Videos und Spiele gibt's immer noch. Die erreichen uns nur nicht mehr. Sind so populär in 14 bis 25.
Ja, so wie wir damals waren.
Ja, damals, wo man sich noch vor sowas erschreckt hat.
Also man natürlich erschreckt man, wenn es plötzlich irgendwas Fieses zu sehen ist und ein lauter Sound dazu, das ist ja eine ganz normale körperliche Reaktion, dass es dann erschreckend ist. Weiß ja nicht, ob man da sich dran gewöhnen kann oder so. Ich würde einfach sagen, man umgeht das eher inzwischen. Aber ja, das war auch 2011 nicht mehr cool. Insofern nicht toll von Luke.
Naja, bei den beiden war es offensichtlich noch cool.
Also was mich bis dato ja hat stutzen lassen, war, Claire trinkt Kaffee. Nebenan ist ein Kaffeeladen. Sie kennt aber die Barista nicht. Wie selten trinkt sie dort Kaffee? Also das war so ein bisschen seltsam. Ich denke normalerweise, die Leute, die irgendwie so in Geschäften arbeiten, da weiß ich ja genau, ja, zum Mittag geht man da zum Bäcker, zum Ansässigen. Und da kennt man dann auch das Personal. Entweder die Barista war sehr neu, dann wundert es mich aber, dass sie da irgendwie mit Intim-Stories kommt. Oder aber Claire war jetzt nur aus Plotgründen in diesem Café.
Nee, guck mal, die kannte die wirklich nicht so sehr. Das war ja, die Barista hat ja eingeleitet mit, wir sind ja alle Mädchen, deswegen reden wir jetzt darüber. Ich hätte da auch keinen Bock, wenn ich denn irgendeinen überhaupt nicht so wirklich kenne und die mir dann sagt, ja, weil du halt eine Frau bist, reden wir jetzt über solche Sachen. So, nee.
Ja, genau, also das ist sehr seltsam.
Und Luke kannte die Komische. Also ist die schon länger da, aber die haben wohl auch eine Kaffeemaschine in dem Hotel, aber Claire hat sich halt entschieden, jetzt mal auswärts einen Kaffee zu trinken. Die kannte auch die Karte nicht.
Aber warum jetzt plötzlich?
Ja, manchmal will man einfach raus. Ich glaube, sie wollte auch gerade weg von Luke und von allem, oder?
Ja, aber guck mal, manchmal will man raus. Nicht heute das erste Mal.
Ich glaube, das war wirklich nur so eine humorvolle Szene, weil es halt wirklich weird ist, wie gesprächig diese Barista plötzlich war. Und das, ja, wie Georgia sagte, Luke kennt das ja anscheinend schon. Und vielleicht holt Luke sonst immer den Kaffee und vielleicht sind da noch andere Mitarbeiter. Also ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren.
Ich interpretiere da nicht viel rein. Das ist einfach nur so, ja, seltsam. Aber Luke ist allgemein der talky, zynische Guy. Das macht ihn für mich sogar sehr sympathisch. Also ich bin quasi der gesamte Gegenpol von Tobias Sympathieempfinden. Luke, ja, halbwegs sympathisch, wenn auch nicht komplett. Aber Claire, ey, Gott verdammt, bitte. Ich sag jetzt nicht Schießbefehl, aber es kommt in meinen Kopf.
Okay.
Ja, vollkommen überdreht, Anfang 20. Oh, nee, anstrengend. Also ganz ehrlich, wirklich für mich Quintessenz anstrengend.
Mike ist einfach der 40-plus-Grumpy-Typ.
Ey, ganz ehrlich, setz mir da eine 40-plusjährige hin an die Rezeption, super. Ich möchte keine Fragen beantworten wie war ihre Anreise, die vollkommen irrelevant ist. Nee. Wie heißen sie? Welches Zimmer? Fertig.
Und trotzdem erzählen sie Luke immer alles.
Ja, aber ich glaube, er hat auch so eine sympathisch Connecting-Seite, also der kann das.
Da hätte er sie im Film aber durchaus hier und da mal rauslassen sollen. Ich habe die nämlich nicht wahrgenommen.
Weil du kein Gast warst.
Ja, vielleicht.
Und Claire auch nicht. Aber kommen wir zum, ich würde mal sagen, storymäßig Hauptteil des Films, Madeline O'Malley. Madeline O'Malley ist an ihrem Hochzeitstag von ihrem Verlobten verlassen worden. Sie hängte sich deswegen in der Honeymoon Suite auf. 3 Tage lang wurde ihre Leiche im Keller versteckt, bis sie rausgeschmuggelt wurde. Als das Ganze rauskam, musste das Hotel geschlossen werden. Bis in die 60er ist niemand mehr in diesem Gebäude gewesen. Der Geist von Madeline O'Malley soll seitdem immer wieder gesichtet worden sein, wie sie durch das Haus spukt und sich eventuell einen neuen Lover sucht. Dummerweise erzählt Claire diese Geschichte dem kleinen, etwa, keine Ahnung, 7- oder 10-jährigen Jungen der Mutter, die in dem Hotel abgestiegen ist, die entsprechend nicht erfreut war.
Sympathische Aktion einfach nur. Kindern Horrorgeschichten erzählen, um sie zu traumatisieren. Ich weiß nicht, was ihr habt.
Vor allem hat das Kind auch direkt gesagt, der Geist würde sie ihn holen wollen. Und das hat Claire nur wirklich nicht gesagt. Claire hat nur gesagt, die sucht ihren Nächsten eventuell. Sie hat nicht gesagt, dass sie auf Kinder steht.
Richtig.
Ich fand das auch okay, dass man da so eine Horrorstory erzählt. Ja, auf alle Fälle ist die Mutter überhaupt nicht happy darüber und fängt direkt an mit genug Problemen in meinem Leben und warum muss ich immer alles abkriegen? Sie hätte immer noch keine Handtücher und Luke hat absolut keinen Bock, dieser Frau Handtücher zu bringen. Zur Mittagspause essen Claire und Luke zusammen ein leckeres Sandwich aus billigem Brot und Claire fragt hier schon die erste Fragen. Sie möchte gerne wissen, warum Madeline O'Malley immer noch im Hotel ist, wie es denn ist, nicht raus können zu müssen und immer da sein zu müssen. Luke hingegen interessiert das absolut nicht. Er sagt, er hat kein Interesse zu wissen, was die Frau bewegt und schon erst recht nicht, wenn die tot ist. Später am Abend sehen wir Claire dann bei ihren weltlichen Pflichten, und zwar den Müll rauszubringen. Bei der ganzen Aktion habe ich mir gedacht, die wird definitiv keine Leiche verstecken, denn die Mütze kriegt sie nur mit Mühe und Not in die Tonne, wird dabei von Lee gesehen, die nur komisch mürrisch guckt, beim Rauchen am Fenster, nicht mal grüßt. Und dann gibt es wieder so ein Klopfen, ein verdächtiges, unheimliches Klopfen. Und diesmal findet Claire auch die Ursache. Es ist ein Vogel, der sich irgendwie im Keller verfangen hat. Wie der da hingekommen ist, ein Mysterium. Findet man was anderes im Keller? Außer Dunkelheit? Derzeit nicht. Claire sorgt dafür, dass niemand anders mehr versehentlich in den Keller kommen könnte, hängt das Einhängeschloss wieder mit einer Metallkette am Griff fest und sorgt dafür, dass die Tür abgesperrt ist. Keine Vögel mehr im Keller. In dieser Nacht setzt sich Claire auch mit dem elektronischen Stimmphänomenaufzeichnungsgerät in die Ecke und versucht etwas aufzunehmen und zu horchen. Erst hört sie nichts, aber dann hört sie so eine Art Wimmern, Jammern und ein Klavier. Und sie verfolgt das Signal von dem Klavier bis zum Flügel in der Eingangshalle und sie geht sehr, sehr nah ran. Dieses Klavier scheint von sich alleine zu spielen. Und sie steht dort, es ist stille, sie schaut die Tasten an. Und auf einmal gibt es einen unglaublichen starken, lauten Anschlag auf eine Taste. Der nächste Jumpscare, Claire erschreckt sich zu Tode, rennt die Treppe hoch, weckt Luke und möchte bei ihm unterkommen, weil sie unglaublich Angst hat. Aber als sie dann gesehen hat, wie Luke in seiner Unterwäsche durchs dunkle Zimmer tapst und sich nur die Decke über den Schoß legt und sagt, ja, dann komm halt rein, überlegt sie es doch anders und denkt sich so, nee, dann gehe ich halt alleine wieder nach unten. Auf dem Flur trifft sie dann Lee. Bei einem Schnaps entschuldigt sie sich dann bei Claire für ihr unfreundliches Verhalten, dass sie weiß, dass sie teilweise unfreundlich gegen anderen Menschen ist und öffnet sich gegenüber Claire. Sie stellt sich vor als Heilerin, sie ist nicht mehr Schauspielerin und ist auch nicht zu einer Convention da, sondern zu einer Heilerzusammenkunft. Sie selber pendelt und glaubt an das Übernatürliche, bietet hier ihre Hilfe an. Claire stellt die gleichen Fragen wie vorher, warum, weshalb, weswegen und was möchte der Geist, kann man helfen? Und ist es Madeline O'Malley gewesen, welche Namen haben sie? Lee findet raus, dass es 3 Geister sind, aber sie wollen ihren Namen nicht nennen. Und dann sagt sie, du musst in den Keller, Mädchen, da, wo das Unheimliche war. Claire versucht anscheinend, diese ganze Aufregung zu vergessen, geht duschen und möchte ins Bett. Und auch hier wieder kein Handtuch, Luke hat's vergessen. Als sie dann endlich im Bett liegt, schläft sie sehr unruhig, dreht sich von links auf rechts, setzt sich auf Und dann sieht man, wie sich neben ihr das Laken erhebt. Jemand anders liegt bei ihr im Bett. Als das Laken nach unten rutscht, sieht man Madeline O'Malley, die auf einmal ein ohrenbetäubendes, unheimliches Geräusch von sich gibt, Claire sich zu Tode erschreckt, aus dem Bett springt, das Licht anschaltet und nichts als das zerwühlte Bett sieht. Als der Wecker dann um 1.18 Uhr laut losgeht, schreit sie und rennt in die Lobby, wo sie in Unterwäsche der Mutter mit dem Sohn wieder trifft. Ja, das war dann das Ende von der Begegnung mit der Mutter und Sohn, weil die dann entschließt, dass sie das nicht brauchen kann und wieder zurückgeht. Und das war auch das Ende von Kapitel 2. Das erste Spuken. Also ich fand die Bettszene eklig. Ich will sie nicht so geweckt werden.
Ich fand die lustig. Sie liegt ja im Bett, wühlt sich umher und dann irgendwann reibt sie sich die Augen. Während sie das tut, setzt sich neben ihr ein lakenbehangenes Gespenst quasi auf, also richtet sich auf. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das halt wirklich irgendwie sehr klischeehaft ist, aber das fand ich sehr, sehr lustig.
Das Laken.
Ja, ja, wie dann plötzlich da dieser klassische Lakengeist oder das Lakengespenst sich aufgerichtet hat. Was ich daran auch bemerkenswert fand, ist, dass sie danach aufgeschreckt ist natürlich, aufgesprungen, aber hat nicht in Panik geschrien oder so, sondern erstmal nur gesehen, dass ja im Bett nichts ist. Dann dröhnt der Wecker los und dann schreit sie wie am Spieß, weil es halt schon so spät ist wahrscheinlich. Das fand ich auch recht humorvoll, wie sie dann plötzlich in Panik verfällt, nicht wegen des Geistes, sondern weil sie offenbar hart verpennt hat.
Also gesetzt im Fall, sie hat wirklich verpennt und die 1.18 Uhr sind real gewesen und nicht irgendwie ein verstellter Wecker oder so. Ja, dann hat sie hart verpennt. Sie wollten die Schichten von 7 bis 7 machen und von 7 bis 1, das ist schon ein Unterschied.
Aber sie hatte doch eh die Nachtschicht bis 7 Uhr morgens.
Ja, aber dann hätte sie um 7 Uhr morgens wieder aufstehen müssen. Nee, warte, ins Bett gehen.
Richtig, sie hat ja den Zettel dahin gehängt mit, ja, Rezeption ist erst ab 7 wieder besetzt, also hier, Luke darf sich bitte darum kümmern. Also sie war an dem Zeitpunkt schon raus.
Stimmt, ja. Luke beschwert sich ja erst bei ihr, dass er eigentlich noch ein bisschen Zeit hat zum Schlafen, als sie nachts zu ihm kommt. Ja, aber wir kriegen tatsächlich richtigen Spuk zu sehen, nicht das, was man jetzt wahrscheinlich als Traum identifizieren kann, sondern das Klavier, dass sie erst nur über ihr Tonaufnahmegerät hört. EVP, ich habe vorhin nochmal geguckt, wie man sowas nennt, ich habe schon wieder vergessen.
Geisterbox.
Ja, Geisterbox, genau.
Elektronisches Stimmenphänomenaufzeichnungsgerät.
Genau. Ja, sie hört das Klavier nicht ohne das Ding, aber als sie dann vor dem Klavier steht, geht ja wirklich von alleine eine Taste runter. Mysteriös.
Das kann tatsächlich unglaublich laut sein, wenn man sehr stark auf so eine Taste haut.
Ich fand's schön, dass sich das Brüder Amerika wieder geoutet hat an der Stelle. Eine Mutter mit einem sehr jungen Sohn findet es erschreckend, dass er eine 20-jährige Frau in Unterwäsche sieht.
Mhm. Vor allen Dingen T-Shirt und Unterhose.
Ja. Also ganz ehrlich, hätte er eine Schwester, hätte er das schon 1000 Mal gesehen.
Ach, der Junge kennt die Hälfte der Pornoseiten auf Lukes Laptop auch schon auswendig.
Ja, vor allem die mit dem Muffinrezept.
Ja, die Mutter ist ein bisschen prüde, aber vielleicht ist es auch Stutenbissigkeit, glaube ich, nennt man das.
Naja, aber Claire will ja ihr den Sohn nicht wegnehmen.
Nee, aber...
Sie geht jetzt nicht zu dem Sohn hin und sagt, hier, nimm meine Brust. Sie ist besser.
Wow.
Nee, aber glaub mir, auch ohne so eindeutige Anhaltspunkte gibt es Menschen, die das trotzdem so empfinden.
Also ich will ja nicht vorweggreifen. Ich weiß nicht, ob du nochmal drauf kommst, aber ich vermute mal nicht. Die Mutter und der Sohn, die verlassen ja jetzt das Hotel. Und die kommen auch nicht wieder. Die sind jetzt raus. Welchen Sinn haben diese beiden denn eigentlich? Also ich verstehe diese Charaktere nicht. Ist das wirklich nur für die Szene jetzt oder für das, was Claire vorhin dem Jungen noch erzählt hat? Die haben ja ansonsten überhaupt keine Rolle. Die könnten genauso gut nicht da sein. Ich weiß nicht, was diese Charaktere sollen.
Habe ich mir auch gedacht, aber es gibt einen Punkt, den werde ich in der Diskussion nochmal anbringen, was damit reinspielt. Ansonsten ist es wirklich einfach nur so ein kurzes Intermezzo, zwei Charaktere, die auftauchen, eine Frau, die Beziehungsprobleme mit ihrem Mann hat und ja, und dann wieder geht.
Vielleicht soll es irgendwie nur darstellen, wie wenig gastlich sozusagen das Hotel unter der Betreuung von Luke und Claire eigentlich ist, weil es für die Frau ja bei ihrem Mann offenbar dann doch nicht so schlimm ist im Vergleich zum Hotel, wo ja alles auf den Sack geht. Irgendwie so vielleicht, aber viel Sinn hat das für mich nicht ergeben. Also.
Nee, vor allen Dingen, weil Luke auch sagt, er versteht auch nicht, weshalb die da ist, weil die auch nicht das günstigste Hotel sind. Das Marriott oder sowas in der Nähe sei günstiger und das, wenn es wirklich das Marriott ist, dann ist das qualitativ auch gut.
Ganz ehrlich, für mich erfüllen die beiden zwei Zwecke. Mhm. Nummer eins, es sind die einzigen beiden Statisten neben der Barista. Also die einzigen Statisten, die tatsächlich im Hotel sind. Nummer zwei, man musste irgendwie den Plot strecken, richtig schön strecken. Gerade die erste Stunde, irgendwo muss da noch Inhalt reinkommen.
Naja, sie tragen aber zum Plot ja nicht so viel bei. Sie geben Gelegenheit, dass ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt werden kann von Madeleine O'Malley. Aber ansonsten tragen sie auch zum Handlungsverlauf rein gar nichts bei.
Deshalb sage ich strecken. Das ist eine typische Filler-Folge mit den beiden.
Ja, im Prinzip schon.
Aber hätten sie die Geschichte nicht auch irgendwie Lee erzählen können?
Sie hätten es jedem erzählen können. Sie hätten das einfach sich gegenseitig erzählen können. Ich meine, die haben später eine Pyjama-Party.
Ich meine, es unterstützt schon noch diesen sympathisch quirkigen Charakter von Claire, dass sie da mit Taschenlampe im Gesicht und so dem Jungen diese Geschichte erzählt. Das formt ihren Charakter vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, und dass sie gefühlt jedes Fettnäpfchen mitnimmt, das sie finden kann.
Genau, das wäre halt nicht so gewesen, wenn sie das jetzt Lee erzählt hätte.
Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, es gibt noch einen Punkt, aber den würde ich später gerne nochmal aufgreifen. Wir kommen jetzt zu einem sehr langen Kapitel 3. Ein letzter Gast. Nach diesem schrecklichen Aufwachen bekommt Claire erstmal eine Tasse Kaffee von Luke in einer Tasse, die irgendwie Claires momentane Aufgewühltheit ganz gut trifft. Auf der Tasse steht »Somebody has a case of the Mondays« und abgebildet ist eine kurzhaarige Blondine, die irgendwie aufgebracht durcheinander schreien zu scheint. Und das passt gerade sehr gut auf Claire, wie sie in die Lobby gestürmt gekommen ist. Luke warnt sie dann, dass sie sich nicht zu sehr von diesen ganzen Spukgeschichten beeinflussen lassen soll. Damit sich das nicht im Kopf verselbstständigt und sie nachher alle möglichen Dinge sieht und hört, die gar nicht da sind. Und dann hören sie die Glocke am Tresen. Ein scheinbar sehr alter Mann möchte das Zimmer 353. Er besteht auch auf dieses Zimmer. Auch wenn diese Zimmer eigentlich gar nicht mehr zu haben möchte, er braucht Zimmer 353. Claire eilt Luke zu Hilfe und bietet an, Laken und Bettzeug aufzutreiben. Auch wenn das Zimmer ansonsten bis auf das Bett leer ist, könnte der Mann dort übernachten, wenn ihm damit geholfen sei. Und der Mann ist dankbar und lässt sich aufs Zimmer führen. Er sagt, es geht ihm hier hauptsächlich um Erinnerungen. Er hat dort die Hochzeitsnacht verbracht und hat das Gefühl, er wäre nie weg gewesen, als wäre er dort zu Hause. Dann lässt Claire den Mann dort alleine und geht wieder an den Empfang. Am Tresen kippen Luke und Claire ein paar Bier und dann kommt Lee nach Hause bzw. ins Hotel zurück. Luke konfrontiert Lee dann damit, dass er gehört hat, sie sei eine Trinkerin und macht sie ein wenig runter, indem er sie fragt, wie das als Medium eigentlich geht und sie ganz deutlich spüren lässt, dass er das überhaupt nicht ernst nehmen kann. In dieser Nacht sind Luke und Claire gemeinsam auf Geisterjagd. Luke hat die Kopfhörer auf und meint, den Flügel zu hören. Ist das der Flügel? Bitte, Geist, zeige dich! Und so verfolgt er die Spur bis zum Flügel, beziehungsweise bis zur Lobby. Auf einmal erhebt sich dort ein Laken und es ist Claire, die sich dieses Laken übergeworfen hat und bei einem Schritt rückwärts stolpert und hinfällt. Dieser Abend wird ein sehr lockerer Angetrunkener mit sehr viel Schlickbier oder ähnlich, Schlickbier, irgendwie in die Richtung. Es wird ein Abend mit sehr viel Bier. Die Stimmung ist locker, heiter und Claire hat ein Porträt von Madeleine gemalt und fragt Luke, findest du sie hübscher als mich? Die beiden kommen in eine Pyjama-Party, wie Mike es genannt hat, in eine Pyjama-Party-Stimmung, in denen Luke sich offensichtlich mehr Hoffnung macht als Claire und Claire gar nicht mitbekommt, was ihn eigentlich antreibt. Denn er hat sie wirklich sehr gern und sie sagt, ja, ich hab dich auch gern. Und bei dem Punkt, ich habe eine Idee, horcht Luke sehr genau hin. Doch dummerweise schlägt sie vor, in den Keller zu gehen und den Geist endlich zu fragen, was Sache ist. Und mit einem Okay schluckt er wohl alles runter, was er sich vorher gedacht hat.
Ja, dank Claire gibt es ja jetzt keine Vögel mehr im Keller, aber Luke würde wohl gerne vögeln im Keller. Diesen Spruch habe ich mir vor 10 Minuten ausgedacht, ich wollte ihn unbedingt noch anbringen.
Ja, und er tut mir schon so ein bisschen leid, weil sie überhaupt nicht mitbekommt, was Sache ist. Aber ich glaube, das würde eh kein gutes Ende für ihn nehmen. Die beiden gehen also jetzt in den Keller. Claire geht mutig voraus mit der Taschenlampe. Und etwas widerwilliger folgt Luke mit dem Aufnahmegerät und den Kopfhörern auf. Als Claire stolpert, fragt er direkt, was war das? Claire nur, ich bin gestolpert. Sorry, das Licht reflektiert. Oh, es gibt Spinnenweben. Also Luke hat absolut keinen Bock, unten im Keller rumzustreuchen, während Claire definitiv jetzt endlich wissen möchte, was Sache ist. Dann gehen sie bis zu einer kleinen Kammer, in der die Leiche von Madeline versteckt worden war. Die beiden setzen sich dorthin mit der Taschenlampe und Claire versucht, den Geist zu kontaktieren. Sie bittet um einen Kontakt mit dem Geist von Madeline O'Malley. Wir möchten mit dir sprechen. Gib uns ein Zeichen. Warum bist du noch hier? Warum findest du keine Ruhe? All die Fragen, die sie berühren. Luke wird sichtlich nervöser, bis er einen Ausschlag am EVP sieht. Er bedeutet Claire, ruhig zu sein. Sie beiden lauschen, bis Claire dann wieder fragt, gib uns ein Zeichen, dann hört man den Wind. Luke hat sichtlich Angst und Claire behauptet, sie ist jetzt bei uns, sie ist nah. Luke sagt noch kurz, nein, das ist nur der Wind, aber Claire weiß ganz genau, das ist der Geist von Madeline O'Malley. Sie hört irgendwann tatsächlich flüstern und Stimmen und spürt, wie Madeline immer näher kommt und sagt Luke das auch, bis zu dem Punkt, an dem sie sagt, sie ist hinter dir. Da wird es ihm zu viel, er springt auf und rennt aus dem Keller und ruft auch, das ist ihm zu viel, er möchte jetzt weg. Und so nimmt er sich seine Autoschlüssel, seine Jacke und lässt Claire allein im Regen stehen, während er mit dem Auto davonfährt. Ich muss ja sagen, bei dieser Geisterszene musste ich hart an Phasmophobia denken.
Insbesondere als keine Reaktion erfolgte, als die beiden da saßen und erstmal, also gerade nicht so wirklich was gehört haben, wirkten wirklich wie zwei verzweifelte Phasmophobia-Spieler, die Standardfragen stellen, aber es kommt einfach nichts.
Ja, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Sprich ja. Mit uns. Mal ins Buch.
Hätten Sie mal die Tafel gelesen, der Geist antwortet nur, wenn man allein ist. Das hat Luke ja eigentlich schon vor Ewigkeiten herausgefunden.
Das war Stimmt. Mein Gedanke, als die am Tresen waren und sie sagte, ja, das Hotel ist ja jetzt auch so leer und so. Und dann dachte ich so, jetzt sagst du mir bitte nicht, dass der Geist vermutlich nur mit Einzelpersonen spricht.
Ich kenne leider die Geister in Phasmophobia nicht auswendig, sonst könnte man wahrscheinlich ableiten, was für eine Art von Geist das jetzt eigentlich ist.
Banshee.
Ist schwierig, weil es ist im Dunkeln schneller, es huntet, aber es sind auch mehrere Geister. Und wir haben keine Ahnung, ob es Spirit Orbs oder Ähnliches gibt.
Ja, das stimmt. Schade.
Aber ich finde auch in der Szene, wo sie da so sitzt und neben der Kamera da so wegstarrt, so ins Leere guckt, fand ich schon creepy. Also hätte ich da an Lukes Stelle gesessen, ich wäre, glaube ich, auch gegangen. Ich hätte keinen Bock gehabt auf so einen Mist. Und vor allen Dingen spätestens bei dem Satz, hinter dir. Das will wirklich keiner hören.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist dunkel. Da war wahrscheinlich seit Jahren niemand. Dann hast du eine Person dir gegenüber, die wirklich gerade überzeugt ist, dass sie was hört und so, ne? Und dann sagt sie, hinter dir ist was. Ist schon nicht so unverständlich, dass man da vielleicht ein bisschen Angst bekommt.
Ja, vor allen Dingen, weil dein Scheißgerät dann auch noch ausschlägt und du wirklich irgendwas Unerklärliches, vielleicht erklärbar, aber vorerst Unerklärliches gehört, mitbekommen hast.
Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er wirklich was gehört hat. Also das Gerät schlägt kurz aus, aber ich glaube auch nicht stark. Und das Flüstern beispielsweise, was Claire ja hört, das hört Luke nicht. Und da gibt's auch keinen Ausschlag mehr, oder zumindest wird's nicht gezeigt.
Nee, aber vorher die Klaviergeschichte, die hat er ja mitbekommen. Also muss da schon mal irgendwas passiert sein.
Hat er die Klaviergeschichte mitbekommen?
Ja, er hat sich die Aufnahme angehört und er sagte, ich weiß nicht, ob es eine Erklärung gibt oder nicht, aber da ist ja schon mal so ein erstes Phänomen, was er sich nicht erklären kann und sich vielleicht auch denkt, ja, es könnte eine Erklärung geben, aber das steht erstmal offen.
Ja.
Aber angetrunken in einem dunklen Keller würde ich auch nicht sitzen wollen.
Ich habe an der Stelle einen Jumpscare erwartet.
Ich auch. Ich dachte, man sieht sie wirklich hinter ihm.
Ja.
Bin mir nicht sicher, ob man wirklich was sieht. Es wirkt ein bisschen so, als wäre ein Schatten hinter ihm, aber das könnte auch der Schatten von Claire sein. Obwohl, nee, das haut nicht hin. Es müsste Lukes eigener Schatten sein.
Hm.
Ja, ich weiß es nicht genau. Also jedenfalls, wenn man was sieht, ist es nicht offensichtlich. Es ist vielleicht angedeutet, ja, aber vielleicht nicht mal das.
Ja, da sind andere Filme definitiv klarer. Aber trotzdem creepy.
Man muss ja sagen, der Film geht an dieser Stelle so ungefähr, ja, so knapp 70 Minuten. Und jetzt geht so langsam auch mal Horror los, nachdem es vorher über eine Stunde lang Klamauk war. Das ist bemerkenswert.
Ja, definitiv.
Das erste Spuken war schon, aber ich finde auch, so ab da, wo es anfängt, geht's dann aber auch recht zügig.
Ja.
Also ich habe auf Ämtern schon eine Stunde gewartet und die waren nicht so lang wie diese Stunde Film.
Und da hast du aber nicht mal Humor. Hattest du hier eher zumindest ein bisschen.
Ja, aber Horror.
Ja.
Aber ich fand das Foreshadowing sehr bemerkenswert bis zu diesem Punkt. Also, dass der Ehemann, der jetzt in die Honeymoon Suite will, mit Madeline O'Malley natürlich in Verbindung steht und da wahrscheinlich der zweite Geist ist, das wird irgendwie schon sehr deutlich. Beim dritten Geist war ich mir noch nicht sicher, ob das jetzt einer der Insassen des Inns wird oder sie schwanger war. Aber es fehlt noch der dritte Geist und er stirbt. Das war bis zu dem Punkt schon relativ klar.
Ja, das war schon klar, als er in dieses Zimmer wollte.
Genau. Ich hatte nicht mitbekommen, dass das die Honeymoon Suite ist. Erst als Claire dann gesagt hat, ja hier, das ist die Honeymoon Suite, viel Glück.
Ja, 353, das war auch das Zimmer mit der Tür und dem Video, was Luke aufgenommen hatte, wo sich die Tür von selbst bewegt hat.
Übrigens das unbeeindruckendste Geistervideo, was ich jemals gesehen habe.
Mhm.
Eine Tür schließt sich, oh mein Gott.
Ja, er ist halt nicht so gut da drin, also.
Da fand ich Claire als Geist überzeugender.
Ja. Aber er sagt ja dann auch, als er dann fährt, dass er sich das alles nur ausgedacht hat und das alles nur gefaked war und er gar keine Begegnung hatte. Also er ist nicht so gut im Faken.
Naja, offensichtlich ja schon. Sonst hätte Claire ihm nicht geglaubt.
Ihre Latte liegt in Sachen Spuk noch tiefer.
Vielleicht wurde sie im Leben auch noch nicht so oft belogen.
Das könnte sein.
Aber warum haut Luke eigentlich ab? Weil er jetzt wirklich daran glaubt? Oder, also ist jetzt der Grund, den man vermuten sollte, aber ist das zwingend so? Dass er jetzt wirklich Angst hat und glaubt, da geht es übernatürlich zu in dem Hotel?
Naja, du musst ja nicht dran glauben, um plötzlich Angst zu haben wegen so einem Scheiß.
Hm.
Es reicht ja, dass du etwas nicht erklären kannst.
Ja gut, wenn er sich das nicht erklären kann, was er ja versucht, was bleibt denn noch an Alternativen?
Ja, ein tollwütiger Waschbär, der dich gleich angreift. Da würde ich auch weglaufen.
Ja, aber dann muss er ja nicht sofort abreisen, theoretisch.
Aber vielleicht ist da auch einfach nichts, aber es ist ihm einfach zu gruselig und er hat ja eigentlich nur noch diese eine Nacht und dann ist er eh nie wieder da. Also so dieses, lohnt sich das jetzt wirklich, sich diese eine Nacht noch um die Ohren zu schlagen, obwohl man gerade krass Schiss hat und absolut keinen Bock mehr hat, da zu bleiben, da fährt er lieber.
Und morgen eh zum Amt muss, um sich das nicht vorhandene Arbeitslosengeld zu beantragen?
Das sollte man an dem Punkt bereits beantragt haben.
Okay, um morgen dann auf der Straße zu sitzen, wie es in Amerika üblich ist.
Man muss noch ein Zelt kaufen.
Also ich habe zwischenzeitlich wirklich gedacht, vielleicht liegt es einfach daran, dass er jetzt gemerkt hat, dass er bei Claire nicht landen kann und sie auch gar nicht zugänglich ist, weil sie jetzt ein bisschen zu sehr an ja auf seinen Spinnereien, was diesen Spuk angeht, eingestiegen ist. Und deswegen ist er frustriert und haut ab. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wirklich haltbar. Aber das wäre eine alternative Erklärung, warum er jetzt plötzlich geht.
Hm.
Das würde ihn in einem ziemlich schlechten Licht dastehen lassen. Noch schlechter, als wenn er vor Angst abhaut.
Aber ich glaube nicht, dass er geht, weil er denkt, er kann bei Claire nicht landen, sondern wirklich, weil er Schiss hat. Der hat die Hosen einfach voll.
Wahrscheinlich schon, ja.
Nachdem Luke Claire jetzt komplett alleine lässt, bleibt Claire nicht viel anderes über, außer Lee zu wecken und sie um Hilfe zu bitten. Aber die schläft wie ein Stein, weil sie offensichtlich keine Trinkerin ist und nicht über irgendetwas getrunken hat. Als sie sie endlich wach bekommt, fragt Lee nur, was machst du in meinem Zimmer? Und nein, ich will ihnen nicht helfen. Claire entschuldigt sich dann und als sie ihr sagt, dass sie alleine ist und Angst hat und Kontakt hergestellt hat und jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, da horcht Lee dann doch auf. Fragt nach einem Wodka, den sie dann auf Ex kippt und hilft dann doch mit dem Pendel. Sie geht im Nachthemd und, was ich kritisch finde, barfuß auf die Kellertreppe. Denn auch wenn es nicht spukt, aber barfuß in den Keller würde ich nicht machen bei dem Scheiß, der da eventuell rumliegen könnte. Ich denke da nur an Kevin allein zu Hause.
Erst recht nicht als Amerikaner. Als Amerikaner behältst du die Schuhe sogar auf dein Bett an.
Und die Schrotflinte unterm Kopfkissen.
Diese Vorurteile.
Okay, das kenne ich nur aus Taxis.
Nein, aber wie gesagt, also als ich gesehen habe, dass sie bar, also Nachthemd kann ich mir vorstellen, ne? Dieses Jahr, ich ziehe mich jetzt nicht extra dafür an. Aber barfuß, nicht mal Schlappen oder so. Ah, zu Hause vielleicht, aber im Hotel und dann auch noch Kellertreppe, fand ich schon sehr unangenehm.
Nee, würde man auch in Deutschland nicht machen.
Nee, da würdest du Socken und Sandalen eintragen.
Ja, nur wenn es ein Strandhotel ist. Ja, aber grundsätzlich, das Hotelzimmer verlassen in Socken, weiß ich nicht. Würde ich nicht machen. Ich ziehe da meine normalen Straßenschuhe an.
Ja, die kann man auch anziehen, aber für gewöhnlich habe ich dann auch irgendwelche Schlappen dabei. Weil man will ja nicht immer in den Sportschuhen rumlaufen. Naja, egal. Auf alle Fälle, Lee geht barfuß in den Keller. Auf der letzten Treppenstufe hält sie an und schaut, was ihr Pendel macht. Sie schließt die Augen und hört Stimmen. Das Pendel schlägt aus. Da öffnet sie auf einmal ihre Augen, lässt das Pendel fallen und es zersplittert in 1000 Teile auf dem Boden. Sie dreht sich zu Claire um und sagt ihr, wir müssen sofort dieses Hotel verlassen. Sie sind hier nicht mehr sicher. Claire soll schnell ihre Sachen packen, was sie auch brav tut. Sie rennt auf ihr Zimmer, fängt an zu packen, aber da fällt ihr ein, sie hat etwas ganz Wichtiges vergessen. Sie geht in den dritten Stock, denn sie vergaß, es gibt ja noch einen anderen Gast. Bei dem alten Mann klopft sie an die Türe, aber die Türe ist nicht abgeschlossen. Leise, knarzend, quietschend öffnet sich die Tür. In dem Zimmer ist es stockfinster, aber Licht kommt aus dem Badezimmer. Sie ruft immer wieder nach dem alten Mann und sagt ihm, dass sie gehen müsse, es gäbe einen Notfall. Ob er sie hören könne? Dann findet sie eine Abschiedsnotiz. Auf dieser Notiz steht drauf, dass er sein Leben dort beenden möchte, wo das mit seiner Frau begonnen hat. Claire geht langsam zum Bad herüber, öffnet die Tür und schaut hinein. Der alte Mann hat sich getötet. Er liegt in der Badewanne, komplett blass und mit Blut bespritzt, und die ganze Badewanne ist tiefrot getränkt. Vor Schock rennt sie aus dem Zimmer und dem Bad in den Flur, lehnt sich an eine Wand und zieht erstmal ein paar Mal an ihrem Inhalator. Da hört sie ein Geräusch aus dem Zimmer, ähnlich wie das eines wegschiebenden Stuhls. Also nähert sie sich wieder der Tür, schaut vorsichtig hinein und dort hängt Madeline O'Malley von der Decke. Spätestens jetzt hat sie definitiv genug und möchte das Hotel verlassen. Sie rennt in die Lobby herunter, wo sie auf Luke trifft. Luke ist wieder zurückgekommen und sagt ihr auch, er hätte sie nicht alleine lassen dürfen. Sie soll sich beruhigen, sich hinsetzen und kurz warten. Denn Lee ist immer noch nicht aufgetaucht und er sagt, er hole sie. Claire kann natürlich nicht eine Minute ruhig auf der Bank sitzen und warten, wie ihr gehießen, und muss sofort dem nächsten Geräusch nachgehen. Sie fragt immer wieder, ob Lee dort ist. Und natürlich geht sie alleine bis zum Keller, weil warum nicht sollte Lee nochmal alleine in den Keller gegangen sein. Sie schaut in den Keller herunter, eine Dose fällt die Treppe herunter und dann steht der tote Mann hinter ihr. Sie erschreckt sich, stürzt die Treppe herunter und verletzt sich am Kopf. Das Blut läuft ihr das Gesicht runter und sie schleppt sich weiter in den Keller herein. Irgendwie merkt sie, dass sie verfolgt wird. Und sie geht immer weiter, dreht sich um und dort steht der alte Mann, nackt, blutverschmiert und streckt die Hände nach ihr aus, aber sagt kein Wort. Sie geht weiter, immer weiter, bis in dem Raum, in dem die Leiche von Madeline O'Malley gelagert wurde. Dort schließt sie die Tür hinter sich mit mehreren Schlössern und rennt bis ans andere Ende. Dort ist die Treppe, die hinaufgeht, zu der Tür, an der der Vogel geklopft hatte. Als sie sich umdreht, sieht sie, dass Madeline O'Malley bei ihr im Raum ist, die ihr immer näher kommt. Und der Film macht genau da einen Cut, an dem Madeline O'Malley rein theoretisch Claire erreicht. Tja, was ist passiert? Außer Panik.
Du hast jetzt den Inhalator erwähnt. Den habe ich schon wieder komplett verdrängt. Er hat mich sowas von aufgeregt.
Warum?
Beziehungsweise sie hat mich aufgeregt, wie sie ihn benutzt hat. Also jeder, der so ein Ding schon mal benutzt hat, weiß, dass man das richtig tief rein inhalieren sollte und nicht so.
Ja, gut.
Und das hat sie die ganze Zeit gemacht.
Asthma
Gatekeeper. Das hat mich so aufgeregt. Ja, komm, ganz ehrlich. Das ist einfach dumm. Also, sie hat da keinen Effekt von diesem Inhalator. Das war einfach nur ein dämliches Plot-Device. Und die Schauspielerin wurde nicht mal angewiesen, wie sie es theoretisch benutzen sollte.
Vielleicht kann sie dann aber als Schauspielerin gerade nicht so tief einatmen, weil sie dann einen Asthmaanfall kriegen würde.
Na, ist ja okay, sie hat ja direkt den Inhalator da.
Das muss ja kein echter Inhalator sein, den sie da benutzt.
Mm. Sie muss sich nicht wirklich was in den Rachen sprühen.
Richtig, genauso wie man bei Koks-Szenen eher Milchpulver benutzt.
Stelle ich mir aber auch unangenehm vor.
Ja, aber ist besser als Puderzucker, was früher sehr häufig verwendet wurde, was aber die Nasenschleimhaut sehr trocken und reizbar macht.
Oder Mehl oder Backpulver.
Man kann auch Traubenzucker nehmen, das geht auch.
Es ist aber auch wieder Zucker. Also Milchpulver ist da schon wohl way to go.
Also es gibt Traubenzucker quasi als Schnupftabak für Kinder sozusagen. Das ist schon okay. Ein Ding. Ja, ja.
Okay, die Kinder essen nicht mal mehr den Traubenzucker. Sie kriegen den richtig schön in die Schleimhäute rein. Geil.
Ich denke, das ist so ein Bayern-Österreich-Ding. Die sind da ein bisschen anders, die Menschen.
Wann gibt's Traubenzuckerspritzen? So?
Ja, Zucker ist wasserlöslich, oder?
Ja, also theoretisch muss man mal gucken, ob das in Bayern schon etabliert ist. Aber ansonsten könnten wir das machen.
Ja, das gibt's ja nicht in Bayern. Das gibt's dann irgendwie in bestimmten Vierteln von Berlin.
In Parks. Ja, das war aber jetzt eine sehr schnelle, kurze Entwicklung bis zur Verfolgungsjagd. Und ich habe mir wirklich gedacht, warum zum Henker in den Keller?
Weil sie besessen ist von dem Gedanken, dass es da spukt und das unbedingt erleben will. Und weil sie auch den Gedanken hat, dass sie Madeleine O'Malley, ich will sie andauernd Grace O'Malley nennen, ist eine irische Piratin übrigens, dass sie ihr irgendwie helfen kann.
Aber denkt sie da wirklich gerade im Moment dran? Ich meine, eigentlich will sie das Hotel verlassen oder soll das Hotel verlassen? Ein Typ hat sich gerade umgebracht und eigentlich soll sie ihre Sachen packen oder warten und dann wegfahren.
Sie ist halt so ultra fasziniert davon, dass sie dann ihre Angst oder ihre Panik und den Gedanken, dass sie ganz schnell raus wollte, mal eben beiseite schiebt.
Ganz ehrlich, als es hieß, sie hat was vergessen, dachte ich nicht an den Mann oben in der dritten Etage, weil ich auch davon ausging, weil es hieß von Lee irgendwie, ja, sie ist hier nicht mehr sicher. Dass nur Claire nicht sicher ist. Mhm. Und das, was sie vergessen hat, habe ich gedacht, ja, natürlich, das Geisterdetektionsgerät im Keller.
Ich dachte, sie hätte den Inhalator da fallen lassen.
Ah, auch eine gute Wahl.
Mein Gedanke war dann nämlich wirklich so dieses, oh Gott, jetzt bitte nicht in den Keller den Inhalator holen, lass den einfach da und geh. Das Ding kann man neu kaufen. Ist in den USA ein bisschen teurer als hier, aber kann man immer noch neu kaufen.
Und bei ihrer Bedienungsweise scheint er ja nicht so wichtig für ihr Leben zu sein.
Okay, ich habe gerade mal geguckt, ob sie irgendwie äußert, was sie vergessen hat oder irgendwie was derartiges, aber ist ja nicht so. Sie wird hochgeschickt, ihre Sachen zu packen von Lee. Mhm. Und während sie packt, fällt ihr ein, also sie sagt nur oh no und dann rennt sie hoch zum Zimmer des alten Mannes.
Ja. Dann ruft sie noch irgendwas von wegen, ich habe was vergessen. Rennt aber einfach nur los.
Stimmt, ja, ruft sie Lee noch zu.
Dann kommen wir zum kurzen abschließenden Epilog. Eine Leiche unter einem Laken wird aus dem Hotel rausgefahren. Ein Polizist hebt das Laken hoch und sagt, oh, noch so jung. Man sieht ganz kurz, dass Claire mit blutverschmiertem Gesicht unter diesem Laken liegt. Luke ist auch zur Stelle und wird von der Polizei gebeten, mit aufs Revier zu kommen für ein Gespräch. Unter anderem wegen Claire und dem Mann, der oben sich das Leben genommen hat. Luke erzählt, dass er Claires Schreie gehört hat, wie sie seinen Namen gerufen hat und er habe so stark er könne an der Tür gerüttelt, aber er konnte die Tür nicht aufbrechen. Die Schauspielerin, sagt der Polizist, brauchen wir übrigens auch. Luke bietet sich an, sie holen zu gehen. Die Schauspielerin, also Lee, steht im Zimmer von Claire am Fenster und schaut nach draußen. Sie sagt kein Wort, sie steht einfach nur da. Luke wirft ihr dann vor, sie wussten, dass das geschehen wird. Sie hätten es verhindern können. Da sagt Lee nur, nein, niemand hätte das verhindern können und geht. Alle verlassen die Szene. Dann sehen wir das Fenster, an dem Lee gestanden hat und ein Schemen bildet sich ab. Die Tür knallt zu und der Film ist vorbei. Die Diskussion ist eröffnet.
Also, dass die Tür zuknallen wird, wusste ich. Eventuell bin ich ein Hellseher oder es ist einfach wahnsinnig offensichtlich gewesen.
Ja.
Diese Gestalt, die sich da abzeichnet an den Vorhängen, die habe ich beim ersten Mal nicht wahrgenommen. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und selbst wenn ich es weiß, erkenne ich es kaum.
Echt?
Ich muss dazu sagen, ich habe den Film auf Tubi geguckt, amerikanischer Streamingdienst, weil es da Untertitel gibt, gibt es auf Amazon nicht. Und da wird leider nur in 720p gestreamt. Vielleicht liegt's daran. Aber es ist ultra schwer zu erkennen und es ist auch nur ganz, ganz, ganz kurz zu sehen.
Also auf Amazon sieht man es deutlicher und es ist auch nicht nur ein Bruchteil der Sekunde zu sehen, sondern das materialisiert sich ein bisschen mehr. Da sieht man sogar, wie dieser Geist einen anguckt und dann die Tür zuknallt. Also man kann erkennen, wer es ist.
Okay, ich guck nochmal. Im Fenster.
Nee, am Vorhang, am dunklen Vorhang.
Genau, rechts vom Fenster.
Nö.
Also ich erkenne es, vielleicht ist es vorher schon da, ich erkenne es halt erst so richtig, wenn der Kopf anfängt sich zu drehen und das passiert, wenn die Musik aufhört.
Oh Gott, da musst du aber richtig drauf achten. Das ist ja wirklich nur so ein weißer kleiner Schleier.
Naja, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, wann jetzt die Tür zuknallt. Ich habe da nicht irgendwie so drauf geachtet, dass ich das wahrgenommen hätte.
Also ich habe versucht, auf so ein Zeug zu achten, aber ich habe da nichts gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen so Schleier gesehen, aber ganz ehrlich, barrierefrei ist das nicht.
Also es ist klar. Man sieht eine kurzhaarige Frau, also man sieht halt klar keine Farben, aber man sieht die Frisur von Claire. Es ist Claire, die da steht, an ihrem Fenster, rausschaut, dann die Tür anschaut und die Tür knallt zu.
Genau. Ich habe ja im Vorfeld zu dieser Episode, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen hatte, gesagt, ich würde eine Szene streichen und dann wäre der Film besser. Mhm. Das war, bevor ich wusste, dass da wirklich dieser, ja, wahrscheinlich Geist am Fenster zu sehen ist. Ich würde jetzt meine Meinung ändern. Ich würde sagen, diese Szene sollte man streichen und dann wäre der Film eventuell besser. Denn ich bin, das ist nach dem zweiten Mal jetzt nicht mehr so wirklich haltbar, aber nach dem ersten Mal bin ich an die Sache rangegangen, mir das Ganze zu 100% rational zu erklären.
Mhm.
Ne, also es gibt in diesem Film keine Geister. Mhm. Und ich glaube, der einzige wirklich objektive Beweis, dass es hier mit übernatürlichem Zeug zu tun hat, ist halt dieses Endbild. Weil alles andere lässt sich rational erklären.
Also für Außenstehende, die vielleicht einfach nur eine Nacht dort übernachtet haben oder ja, einfach nur für Außenstehende, die jetzt nicht gerade da gestorben sind, würde ich sagen, waren da keine Geister.
Also ich würde vor allem den Tod von Claire nicht durch Geister erklären, sondern sie ist in Panik verfallen und dann an einem Asthmaanfall gestorben und kam nicht raus, weil sie diese Tür vorher selber zugesperrt hatte.
Ja, oder ist halt diesen kleinen Treppengang, den sie da zu der Kellertür hat, da nochmal rückwärts abgerutscht. Wir wissen auch nicht, wie übel die Kopfverletzung war.
Also suggestiv wird durch die Nahaufnahme auf diesen Asthma-Inhalator schon gesagt, sie ist dann an einem Asthmaanfall gestorben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der wirklich ausschlaggebend sein kann. Nicht so, wie sie das Teil bedient hat. Aber grundsätzlich für einen Film, ja, okay. Sie ist dann halt an so einem Anfall gestorben.
Dieser Inhalator ist halt das härteste Foreshadowing überhaupt. Ich dachte, darauf wolltest du vorhin hinaus, als du von Foreshadowing gesprochen hast, weil der halt so oft zu sehen ist. Und Filme sind ja nun mal so, dass nicht irgendwie eine Person random Asthma hat oder so, sondern das ist immer ein Plot-Device. Und hier ist es von Anfang an meines Erachtens bedeutsam für dieses Ende. Und ja, zeigt ein bisschen sehr offensichtlich, dass das Ende dann damit wirklich zu tun hat.
Also ja, es war die ganze Zeit präsent. Mit einer der ersten Szenen war, wo sie rausgeht und vor dem Coffeeshop erstmal so einen Stoß nimmt.
Das Ding ist aber, dass der Film eigentlich gar nicht so wirklich was dafür kann. Der zeigt halt, wie sie den Inhalator benutzt. Das Problem ist einfach, dass das sonst in Filmen nicht vorkommt, dass jemand das benutzt und einfach nichts damit gemacht wird. Die Person hat halt Asthma. Sowas gibt's ja nicht. Man ist ja darauf geeicht, dass dem schon eine Bedeutung zuzumessen. Und Filme messen dem halt immer eine Bedeutung zu.
Aber ganz ehrlich, das kannst du auch subtiler machen.
Ja, sobald sie das Ding einmal benutzt, weißt du, das wird eine Bedeutung haben.
Ja, aber es hätte ja wirklich gereicht, wenn sie es einmal am Anfang benutzt hätte. In dieser Coffeeshop-Szene. Danach nie wieder. Das hätte vollkommen ausgereicht. Du hättest es über die eine Stunde vergessen.
Ja, sie hätte es nicht 5-mal benutzen müssen.
Und dann wäre es wieder ein schöner Handlungsbogen zurück zum Anfang.
Eventuell soll es auch ein bisschen zeigen, dass sie, wenn sie in Panik verfällt oder besondere Angst hat, zu so Anfällen neigt. Weil sie das Ding eigentlich meistens benutzt, nachdem sie wirklich in Stresssituationen gekommen ist.
Nach dem Erschrecken.
Ja, aber dadurch wirkt das sofort penetrant und ins Auge gerieben.
Ja, ich find's auch ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall.
Naja, so, was ich noch bis dato sehr interessant fand, war halt diese Klopfszene, wo es halt wirklich dann am Ende war. Da hatte ich sowas von Man of Medan-Vibes. Und im Prinzip war schon klar, da klopft jetzt kein Geist mehr. Da klopft jetzt die Wahnvorstellung und das ist irgendein Mensch.
Hm.
In Man of Medan hätte man den erschossen oder irgendwo runtergeschubst.
Auf alle Fälle wird ja auch hier klar, dass Luke eigentlich an der Tür gestanden hat und hat versucht, sie da rauszuholen. Und es war gar nicht der blutige Mann, der ihr hinterhergelaufen ist und sie töten wollte.
Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen, ne? Dass das Ende halt wirklich nicht irgendwie bedeuten soll, dass sie da von Geistern zerfetzt wird.
Nee.
Oder überhaupt auf Geister getroffen ist.
Das mag ja sein, dass sie auf Geister getroffen ist. Ob das jetzt Hirngespinst oder wirklich ein Geist gewesen ist, den nur sie sehen konnte, weil sie jetzt so mehr Medium ist als andere.
Na, ich meine wirklich, dass sie da Geister getroffen hat. Ne? Hirngespinste wäre ja meine rationale Theorie, dass sie wirklich, weil sie so sehr daran glaubt oder es auch sehen will und in dem Moment natürlich auch in Panik ist, dass sie halt halluziniert.
Ja.
Und ich glaube, selbst wenn man akzeptiert, dass in diesem Film übernatürliche Dinge passieren, ist das am Ende trotzdem nicht der Fall.
Es ist auf alle Fälle nicht der Fall, dass das ihr Tod ist.
Ja.
Aber da wollte ich auch von dem, was Lee relativ weit am Anfang gesagt hat, drauf eingehen. Denn sie erzählt ja das erste Mal, als sie das Pendel auspackt, von drei Geistern. Zwei wollten den dritten Geist halt warnen. Sie sagt, du kannst sie nicht retten. Und es gibt ein Missgeschick, einen Unfall im Keller, oder es gab ein Missgeschick, einen Unfall im Keller. Und sie wollten sie warnen. Jetzt sagt sie auch an einer anderen Stelle, dass die Dinge, die sie sieht, so ähnlich sind wie ein Déjà-vu, die aber irgendwie anders sind und nicht klar ist, was davon wirklich wann und ob es passiert. Und dass sie deswegen vorsichtig ist, was sie sagt. Und an der Stelle, wo sie dann von diesen drei Geistern spricht, da hört sie auch sehr abrupt auf zu reden und guckt sie dann einfach nur an und erklärt dann, ja, ich habe den Kontakt verloren, aber ich wäre ehrlich gesagt nicht erschrocken oder bestürzt, wenn ich den Kontakt verlieren würde. Dann wäre das so ein, nee, sorry, ich kann dir nichts sagen. Ich würde die andere Person nicht geschockt angucken und nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe gerade deinen Tod gesehen, und sagt jetzt einfach, ich habe den Kontakt verloren. Dabei geht dich nichts an, darf ich dir nicht sagen.
Es kommt sehr stark drauf an, wie die Kommunikation mit den Geistern ist. Vielleicht ist das ja so wie beim Telefon. Das heißt, der andere legt auf und du hörst nur so tuuuut.
Ja.
Dann wäre ich schockiert, wenn die Geister plötzlich auflegen.
Ja, bis wenn sie plötzlich nicht. Gar nichts mehr sagen, dann hätte sie ja auch sowas sagen können wie Hallo? Hallo? Noch da? Hat sie auch nicht gemacht.
Nee.
Also wahrscheinlich wird es wirklich irgendwie ein, naja, vielleicht nicht so ein angenehmes Tuut, sondern ein bösartiges, schrilles. Ich mach's jetzt nicht nach. Naja. Ja, das ist, glaube ich, so ein Kernpunkt, ne, den ich auch beim ersten Mal nicht so richtig aufgenommen habe oder wahrgenommen habe, dass sie ja, also dass Lee ja nicht nur irgendwie mit ihrem Pendel Kontakt zu Geistern aufnehmen kann, sondern im Prinzip auch so ein bisschen in die Zukunft gucken kann.
Und im Grunde bei Hälfte des Films gesagt hat, was am Ende passieren wird. Also wenn das Gespenster gewesen sind am Ende, dann wollten die sie gar nicht töten, können nur dummerweise nicht reden und haben vielleicht eine helfende Hand geboten, worauf Claire dummerweise Panik bekommen hat und das Missgeschick ist, sie stirbt und die anderen beiden konnten sie nicht retten. Weil Reden anscheinend nicht so ein Ding ist in der Geisterwelt.
Ja, wie hätten sie sie retten sollen? Also die Geister können ja auch nicht so viel machen, wie zum Beispiel das Tor aufbrechen oder so.
Nee, aber vielleicht hätten, ja, wäre eine Option gewesen, ja. Aber vielleicht wollten sie ihr sagen, du, pass auf, beruhig dich, setz dich hin, atme durch, tief durchatmen, vergess nicht das Ausatmen. Ja, aber das klappt halt nicht, wenn man keine Stimme hat anscheinend.
Das Ende würde mehr Sinn ergeben, wenn sie durch den Sturz von der Treppe sterben würde. Vielleicht kann sie da vorher noch einen Geist sehen. Hat sie ja, sonst wäre sie ja gar nicht gestürzt. Weil Lee ja auch von einem Missgeschick oder so erzählt, was im Keller passieren wird. Das wäre halt das.
Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht an der letzten Treppe, das sind ja auch nur ein paar Stufen, aber ein paar Stufen können erreichen.
Ja, aber ich denke, das Missgeschick wird trotzdem sein, dass sie ihren Inhalator vergessen hat.
Sie hat ihn verloren beim Sturz auf der Treppe.
Genau, verloren hat. Weil er ist halt zu prominent, er ist zu sehr, ja, Nahaufnahme direkt nach ihrem Tod.
Ja, vor allen Dingen, weil Luke den ja auch an der Treppe gefunden hat. Weil wie gesagt, eine Kopfwunde kann auch böse sein. Vielleicht schleppst du dich noch ein paar Meter und hast deine Hallos und bist in Wirklichkeit aber irgendwie, keine Ahnung, hast dir irgendwas angeknackst, was nicht so geil war.
Ja, es wäre vielleicht schwer, das irgendwie deutlich zu machen, dass sie da wirklich noch an Spätfolgen sozusagen, auch wenn es ein paar Sekunden später ist,
dieses Sturzes stirbt. Einfach die Frage offen lassen.
Ja, ja.
Oder der Polizist sagt dann so, ja, so jung, gestürzt, gestorben oder Genickbruch oder was weiß ich.
Einfach noch mehr Budget für Kunstblut. Also ganz ehrlich, so eine Kopfwunde kann richtig krank bluten.
Mhm.
Und wenn du da die Blutmenge, die man für den Alten genutzt hat, genutzt hättest, dann wäre das, glaube ich, auch erklärbar, dass sie an der Kopfwunde stirbt.
Also einfach recycelt, oben aus der Badewanne rausgeschafft und in den Keller geworfen.
Ja, man kann die ja so ein bisschen aneinander reiben.
Das muss jetzt auch nicht das hochqualitativste Kunstblut sein, weil im Keller ist eh dunkel. Du erkennst sowieso nicht so genau, was das ist und welche Farbe das hat.
Ja, ein bisschen Bewegungsumschärfe, dann ist eh egal.
Ja. Ja, diese ganze Geschichte mit Lee, habe ich jetzt festgestellt, die spricht halt auch stark dagegen, dass alles rational ist, was hier passiert.
Mhm.
Denn das wäre auch beim ersten Mal mein Ansatz gewesen, dass Lee einfach so eine Scharlatanin ist. So wie Luke es zwischendurch ja auch sagt, ne? Ist es nicht komisch, dass diese ganzen Hellseher und Geisterbeschwörer im Fernsehen zu sehen sind, aber man hört nie in den Medien etwas davon, dass die mal was Sinnvolles gemacht hätten, wie zum Beispiel Leute heilen oder Verbrechen aufklären. Und ich dachte, da reiht sich Lee auch ein. Die ist halt eine alternde Schauspielerin, so Karriere ist im Arsch, sucht sie jetzt was Neues, sie stellt sich jetzt als Medium dar.
Ja, oder ist einfach abgedriftet.
Ja, sie hat vielleicht von dieser Legende von Madeleine O'Malley mal gehört, ne, kann deswegen auch ein bisschen drauf einsteigen, wenn Claire, die ja wirklich daran glaubt offenbar, oder es wahrhaben möchte, davon erzählt. Ja, aber dafür ist das, was sie dann erzählt mit den drei Geistern, ein bisschen zu spezifisch und passt ein bisschen zu sehr zum Ende, als dass es wirklich kompletter Humbug wäre.
Ja, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie das erzählt, habe ich mir nämlich beim ersten Mal schauen auch gefragt, was für drei Geister? Wo kommen jetzt drei her? Gibt's dann noch mehr Tote, die im Keller verscharrt sind? Und wieso hätten sie, also Madeleine, die einzige sie, die ich bis dato tot wusste, warnen wollen? Man wartet ja nicht davor, dass der Verlobte abhaut und man sich dann selbst umbringen möchte, weil ich meine, da weiß ja vorher keiner von.
Es waren einfach die Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht.
Ja.
Aber wen wollten sie warnen?
Es hätte halt einfach kompletter Nonsens sein können. Also sie hätte an der Stelle alles erzählen können. Claire hätte das eh alles geglaubt. Und drei ist halt so eine klassische Zahl halt. Drei. Ganz klassische Zahl, die drei. Wer kennt sie nicht? ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man es so drehen können, dass die zusätzlichen zwei dann die Leute sind, die Madeleine da verscharrt haben oder versteckt haben. Zwei alte Mitarbeiter des Hotels sind halt auch noch als Geister da geblieben. Was weiß ich.
Dachte ich auch. Aber irgendwie passte das nicht.
Ja, ich dachte erst, man würde das ohne weiteres so hinbiegen können, dass sie halt einfach nur Quatsch erzählt, aber nee, ich fürchte nicht.
Wie gesagt, meine Theorie war ja, zweiter Geist Ehemann, dritter Geist totes Kind oder da stirbt noch jemand. Aber es passt halt so ins Gesamtbild des, man will das logisch erklären, nicht rein, diese Prophezeiung. Dazu ist die zu genau.
Ja.
Und der alte Mann, ja, das ist zwar Geist Nummer zwei, aber ich schließe aus, dass das der Ehemann ist, weil dafür ist er zu jung.
Also nicht der von Madeleine O'Malley, der kommt schon als lebender Mensch an, nehme ich mal an. Der ist noch kein Geist, als er da eincheckt.
Naja, ich denke schon, dass das der Verlobte von ihr war.
Nein, das glaube ich nicht.
Mhm.
Ja, so alt, wie der aussah.
Naja, das war in den 19. Jahrhundert war das wohl mit Madeleine O'Malley.
Und dann bis in die 60er war das Hotel zu. Das heißt, er muss nach den 60ern seine Flitterwochen hier Hochzeitsnacht in der Honeymoon Suite gehabt haben.
Ja, aber lass den 100 gewesen sein, dann würde das
immer noch in genau die Geschlossenzeit passen, genau.
War das echt das 19. Jahrhundert?
Ja.
Ich meine, das sieht man auf der Website, als die kurz zu sehen ist. Da steht ja auch ein bisschen Story von Madeleine O'Malley. Ich bin mir nicht sicher, ob Claire es erwähnt in ihrer Geschichte, aber man sieht es auf der Website, dass da ist von 1800 noch was die Rede.
Genau, das Hotel gibt es seit 1800 und irgendwann kurz danach war halt Madeleine. Und dann war das ewig geschlossen bis in die 60er, also 1960er. Und dann erst irgendwann kann der Mann da gewesen sein, sonst wäre der bereits tot.
Aber oder der er ist halt Blut 150 oder 180 oder so. Aber ich meine, er sieht alt aus, aber so alt?
Ja gut, lass den 120 sein, dann würde es vielleicht zeitlich irgendwie halbwegs hinkommen. Aber ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Plothole. Es sollte vielleicht so sein.
Ich glaube nicht, dass es ein Plothole ist.
Nee, ich glaube auch nicht. Und ich denke, die Zeit, in der der Film spielt, dürfte auch um 2000, 2010 rum gewesen sein. Dass das in der Jetztzeit zu dem Zeitpunkt spielen sollte. Und dann müsste der schon 200 Jahre alt sein.
Ja, also die Internetseite spricht auf jeden Fall dafür, dass das so 2000 bis 2010 gewesen sein müsste.
Mhm.
Es gab Frames. Es gab Umleitung von Frames auf andere Seiten.
Ja, aber im Plothole ist der alte Mann nicht, meines Erachtens. Der hat halt nichts damit zu tun, mit diesem angeblichen Fluch. Es wird halt nur so ein bisschen ambivalent so dargestellt, als könnte es sein. Ganz bewusst nehme ich mal an, dass das so dargestellt wird.
Und das ist auch ein Punkt, wo ich sehe, dass die Frau mit dem Kind da reinpasst. Der ganze Film, von Anfang bis Ende, die Leute haben alle Beziehungsprobleme. Die im Café hat Probleme mit ihrer Beziehung, die Frau mit ihrem Jungen hat Beziehungsprobleme, Madeleine offensichtlich. Gut, der alte Mann hat jetzt nicht unbedingt Beziehungsprobleme, aber seine Frau ist halt tot. Und ich halte das für ziemlich asozial, sich dann einfach in der Honeymoon-Suite umzubringen, weil auch wenn es dann nicht regulär spukt, die armen Angestellten, irgendjemand muss ihn ja finden.
Genau.
Ja gut, das kannst du aber jedem Selbstmörder überall vorwerfen. Egal ob auf der Straße oder in irgendeiner Hotelsuite.
Ja, Selbstmord ist sehr egoistisch.
Aber mehr dazu in unserer kommenden Dreiraumzelt-Folge, in der wir unterschiedliche Selbstmord... Nein, tun wir nicht.
Nein.
Aber das mit dem Beziehungsproblem, ja, das stimmt tatsächlich, ne? Gut, der kleine Junge, ja, wer weiß, vielleicht hat er auch so seine Probleme. Aber die Einzige, die hier keine offensichtlichen Beziehungsprobleme hat, das ist dann auch die Einzige, die unfreiwillig stirbt. Ist auch fies.
Naja, was heißt, sie hat keine Beziehungsprobleme? Sie hat einen Lover, den sie nicht erkennt, den sie aber sehr mag.
Sie macht nicht den Eindruck, als wäre da von ihrer Seite irgendein romantisches Interesse. Er hat ein Beziehungsproblem, sie nicht.
Mhm.
Ja, ist halt.
Aber sie wird ja auch nicht getötet, das ist ja ein Unfall.
Naja, sie stirbt unfreiwillig. So, ich wollte sagen, sie ist die Einzige, die stirbt, ist ja nicht so, aber der alte Mann macht das ja freiwillig im Prinzip.
Mhm.
Ja, aber ich sehe da trotzdem irgendwie keinen tieferen Sinn. Also da kommt halt wieder die Frau mit ihrem Sohn. Ja, die hat auch Beziehungsprobleme, aber das ist halt am Ende alles so egal. Das stört mich so ein bisschen. Die Barista, die ist so egal, so wie die andere Frau.
Wie vielleicht vorhin schon angedeutet, also die erste Stunde kannst du gut und gerne auf eine halbe Stunde reduzieren, nimm das Pärchen weg, also hier die Frau mit ihrem Kind, und mach das Ganze ein bisschen kondensierter auf das Wesentliche, und dann ist das ein halbwegs tauglicher Film.
Ja, ich finde auch am Anfang ist super viel Atmosphäre, die aufgebaut wird, aber wirklich einfach nur Atmosphäre. Und es erinnert mich sehr stark, also musste ich jetzt letztens, als ich es nochmal gesehen habe, stark dran denken, an X-Faktor, das Unfassbare.
Also für mich hat sich die erste Stunde wie ein langgezogenes, retardierendes Moment angefühlt.
Aber ihr müsst mal die erste Szene, in der sie in dem Hotel ankommt, also Claire, wo sie zur Arbeit kommt, müsst ihr mal schauen. Das ist so sehr X-Faktor. Die Musik, die Art von Bild, die man da hat, bis sie dann halt reingeht und Luke begrüßt. Ab da ist es dann halt so ein bisschen anders. Aber bis dahin ist das einfach so der Anfang und Jonathan Frakes erzählt gleich irgendwas und fragt dich, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und im Grunde könnte das eine sehr lange Folge sein, weil im Nachhinein kann man da auch fragen, na, glaubt ihr, ist das so passiert? Gab es wirklich Geister oder hat man euch hier aufs Glatteis geführt?
Das stimmt, ja. Also ich möchte schon mal bezweifeln, dass das eine wahre Geschichte ist. Da lasse ich mich auch von Jonathan Frakes nicht verarschen.
Ich würde sagen, das ist eine wahre Geschichte, aber die Schauspielerin hat bei ihrer Prophezeiung ein wenig übertrieben, was sie da vorher Claire gesagt hat. Weil ganz ehrlich, Claire ist gestorben. Der einzige Zeitzeuge, der irgendwie sagen könnte, was sie Claire gesagt hat, ist die Schauspielerin selbst.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Das stützt ja wirklich diese Theorie, denn auch diese anderen Erscheinungen, sei es jetzt der Geist im Bett oder auch das Klavier, das sich von alleine spielt, das ist alles aus einer subjektiven Sicht, ne? Und nur Claire ist die Zeugin. Okay, dann gebe ich meine Theorie doch noch nicht auf.
Ja, und im Endeffekt, dieses Zwiegespräch, was danach erzählt wird, das kann nur Lee irgendwie der Polizei gesagt haben. Das heißt, Lee erfindet da noch so ein bisschen geilen Scheiß. Und zack, hast du eine gute X-Faktor-Geschichte, die genau so passiert ist.
Ja.
Ja, beziehungsweise, dass es halt nicht passiert und das ist die erfundene Geschichte und das mit Lee und Co. wurde halt dazu gedichtet. In Wirklichkeit ist eine junge Frau an einem Asthmaanfall gestorben, aber dummerweise ist halt das, ist die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen und es war einfach keiner da. Es war einfach Pech.
Ja, es
gab keine Geister.
Ach, es war schon einer da. Luke war ja da, aber er konnte halt nichts machen.
Ja.
Ja, zu der ersten Stunde nochmal. Ich finde nicht, dass man die komplett streichen kann. Also ich finde auch, dass viele überflüssige Charaktere vorkommen. Aber letztlich sehe ich schon so ein bisschen den Sinn dahinter, zumindest was jetzt Claire und das Ende angeht. Das kannst du dann wahrscheinlich nicht nachvollziehen, Mike, weil du sie nicht sympathisch findest. Aber ich finde,
ich habe nicht gesagt, dass man die erste Stunde streichen
kann. Nein, dass man sie kürzen kann. Ja, man kann sie wahrscheinlich kürzen. Die muss nicht eine Stunde lang gehen. Ich finde, dieses Auftreten der Charaktere, der Barista und so, dieser egalen Charaktere, das trägt halt alles zu der Sympathie bei, die man für Claires Charakter empfinden kann.
Mhm.
Weil sie in den Momenten halt auch immer da ist. Ne? Sei es jetzt diese Geschichte mit dem Jungen oder ihre Genervtheit von der Barista und so oder die Sache mit den Zyklopen, was auch immer. Und umso mehr Sympathie man für Claire aufbaut, umso härter haut das Ende ja rein, wo sich plötzlich der Film mal nach 70 Minuten um 180 Grad dreht. Und dann ja auch wirklich dramatisch wird am Ende. Das ist ja traurig, was da passiert. Wenn man Claire nicht hasst, sondern auch ein bisschen mitfühlen kann. Nein, aber das ist der einzige Grund, warum ich das an sich okay finde. Andererseits kann ich mit diesem 180-Grad-Turn nicht wirklich was anfangen, weil es ja irgendwie sowas wie ein Horrorfilm sein soll. Und wie vorhin schon gesagt, am Anfang, also fast drei Viertel, ist es hauptsächlich Character-Building und Klamauk und alles sehr leichtherzig und die Gruselmomente, die es da ja schon gibt, die werden immer humoristisch gebrochen. So zum Beispiel, wenn Luke halt Claire an der Tür dort auflauert, sagt er irgendwie sowas von wegen, ja, erschreck dich nicht, und sie erschreckt sich natürlich total, fand ich tatsächlich lustig. Ebenso wie die Szene im Bett mit dem Lakengeist. Und dann finde ich schwer, sich am Ende wirklich darauf einzulassen, dass es dann doch mal humorbefreiten Horror und sogar ein bisschen dramatische Elemente gibt. Deswegen hat mich der Anfang oder die ersten zwei Drittel bis drei Viertel ungefähr ein bisschen gestört, weil ich die Verbindung von Humor und Horror auch nicht so mag.
Nö, das hat mich gar nicht gestört. Ich fand nur, dass der Film ungefähr so ist wie der Soundtrack zum Film. Die Musik fängt auch super ruhig an und dann hast du halt ruhige Streicher und irgendwann dieses Crescendo, also es wird lauter, es wird schneller. Und das ist im Grunde auch im Film ganz genauso. Erst halt diese super ruhige, man neckt sich gegenseitig. Leider hat diese Klänge am Tresen auch keine größere Bedeutung. Ich finde, die hätte ruhig im Spuk mit eingebaut worden werden können. Weil die wird ja auch nur in gefühlt den ersten 10 Minuten benutzt.
Ja, ist auch nur so ein kleiner Gag zwischen den beiden, was halt auch wieder nur Character-Building ist, damit die einem ein bisschen sympathischer werden, wie sie da miteinander rumalbern und so, glaube ich. Aber klar, wenn man sie schon mal da hat, die Klingel, dann kann man sie eigentlich auch noch anderweitig nutzen.
Die hätte ruhig mal bimmeln können.
Wäre aber vielleicht wieder zu eindeutig gewesen, wenn die plötzlich von alleine losgeht. Also ich finde ja, dass der Film das auch ganz bewusst macht, ne, diese Ambivalenz. Vielleicht will der Film auch ermöglichen, dass man sich das alles rational erklären kann.
Ich glaube, genau deswegen, damit man sich so schön darüber unterhalten und darüber nachdenken kann, lässt der Film auch verdammt viele Fragen offen.
Ja, ich finde halt genau deswegen dieses letzte Bild schade, weil das einfach diese komplett rationale Erklärung eigentlich zunichte macht.
War ein Filmfehler, war irgendwie Dreck auf der Linse.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, auf Tubi bei 720p können es auch einfach Artefakte sein. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher.
Vielleicht sieht man es deswegen ja auch nicht so deutlich, weil er es halt offen lassen möchte, so dieses... Eventuell steht sie jetzt da halt und gehört jetzt mit zu dem Hotel, das abgerissen wird, wo ich mich auch frage, was passiert mit Geistern, wenn das Hotel abgerissen wird? Haben die dann kein Zuhause mehr? Müssen die dann ausziehen? Gehen die dahin, wo der Schotter hingeht?
Mehr dazu in einer späteren Dreiraum-Kino-Folge, aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
Vielleicht ist das ja nur so ein, Eventuell könnte man da jetzt einen Geist sehen. Vielleicht ist das auch nur ein Hirngespinst. Vielleicht war das nur der Wind. Vielleicht war das bloß jetzt quasi deine subjektive Sichtweise auf das, was da ist. Und so dieses, da könnte was sein. Weil man sieht's wirklich nur sehr leicht. Aber man kann Claire erkennen.
Eine Sache, die so offensichtlich ist, dass wir sie jetzt gar nicht näher angemerkt haben, ist ja, dass die Tür einfach kraftvoll zuschlägt. Und zwar so, dass das wahrscheinlich nicht der Wind gewesen sein kann. Das ist doch auch eigentlich zwingend übernatürlich, oder nicht?
Nein.
Also so, wie die zugeballert wird?
Wind kriegt das locker hin.
Also ich erschrecke mich regelmäßig, wenn ich vergesse, den Türstopper bei mir im Schlafzimmer in die Tür zu machen. Denn wenn ich mein Fenster zum Lüften offen lasse, haut der Wind die so heftig ins Schloss, dass ich das wirklich eine Etage höher verdammt laut höre.
Also aus dem Stillstand wird diese Tür in einem Bruchteil einer Sekunde zugeschlagen. Ja, weiß ich nicht.
Doch.
Wind kann das.
Der Wind greift die Tür an, physisch.
Ja, aber dann.
Und er muss nur den Widerstand für die Bewegung überwinden. Und sobald der überwunden ist, knallt das. Und zwar richtig.
Dann geht das so schnell, denn wenn die Tür sich vorher zumindest leicht bewegt und dann schon mal Anstalten macht, dass sie gleich zuknallen wird, dann verstehe ich es ja. Aber das ist ja wirklich, Tür ist offen, zack, Tür ist zu.
Nee, gerade das ist ja der Punkt. Du hast diesen gewissen Widerstand, den du überwinden musst. Diesen, ich weiß jetzt nicht genau, wie der hieß. Bis dahin tut sich halt wirklich überhaupt nichts. Und dann hast du halt, der Widerstand ist unterbrochen, zack, zu.
Physik.
Das ist Physik.
Nee, also ich finde, das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass man die letzte halbe Minute oder wie lang das ist, die letzte Kamerafahrt durch das Hotel einfach streichen sollte. Weil das, ey, für mich ist das zu weit hergeholt mit dem Wind und ich mag den Geist am Fenster nicht.
Den du gar nicht richtig gesehen hast.
Ja, aber jetzt weiß ich ja, dass er da ist.
Ja, vielleicht da ist. Ich denke, das ist wirklich so zaghaft gehalten, damit man nicht genau, also dass man sieht, da könnte etwas sein. Wenn man jetzt Claire ist und daran glaubt, dann hört man auch Stimmen. Weil alle anderen Spuk- und Geisterszenen waren wesentlich deutlicher zu sehen. Da hast du richtig die Menschen da stehen gesehen.
Vielleicht sehen die Geister halt einfach so aus, wie sie am Ende. Also diese Menschen, die da stehen, da bin ich ja der Überzeugung, dass das wirklich alles Halluzinationen von Claire sind. Das ist halt ihre Vorstellung, wie Geister wahrscheinlich aussehen. Hm. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass es halt dann diese Geister gibt, dann sind das vielleicht alles nur so schemenhafte Gestalten in Wirklichkeit. Aber das weiß Claire ja nicht. Hm. Ich glaube, man sieht halt nie einen Geist, außer ganz am Ende. Alles andere ist Einbildung.
Könnte. Könnte tatsächlich.
Ja.
Wurden eure Erwartungen an den Film denn damit getroffen?
Also, es ist kein familienfreundlicher Horrorfilm, obwohl er das eigentlich fast hätte sein können. Wahrscheinlich ist die FSK 16-Freigabe auch nur dadurch zu erklären, dass man halt zum einen den toten Mann in der Badewanne sieht und zum anderen die Geister ja doch ein bisschen fies aussehen.
Vergiss nicht das Höschen.
Ach so, das Höschen, ja, okay. Stimmt.
Ja, das ist das R-Rating in USA, ja.
Ja. Nee, also es ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Es ist nicht so Fantasy-mäßig, es ist nicht unbedingt familienfreundlich. Es ist kein heftiger Horrorfilm. Es geht ein bisschen in die Richtung von so, ja, humorvollem Horror, aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, sowas wie, keine Ahnung, Addams Family oder sowas, was halt wirklich nur albern ist. Insofern, nee, Erwartung nicht getroffen, aber das ist dann auch positiv.
Ja, netter, kleiner, cozy Geistermobber-Film. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Geistermobbing vorgestellt, also ein bisschen mehr investigativ, irgendwelche EMF-Geräte, was weiß ich nicht. Aber ansonsten, ja, kann man sich geben. Wie gesagt, die erste Stunde staucht die auf eine halbe Stunde und dann ist das ein guter Film.
Ja gut, also wenn wir dann schon zur Beurteilung kommen, dann würde ich jetzt sagen, ich war tatsächlich beim ersten Mal dem ein bisschen negativer gegenüber eingestellt. Also sagen wir mal trotzdem leicht überdurchschnittlich, ne, das ist jetzt nicht komplett scheiße oder so. Aber mir hat halt dieser strikte Kontrast zwischen Humor und Horror am Ende nicht so wirklich gepasst. Weil ich das schwierig finde. Ich finde, das ist eine schwere Balance, irgendwie Horror, also jetzt nicht Splatter, sondern wirklich gruselig, angsteinflößendes Zeug mit Humor in Verbindung zu bringen. Und das klappt hier für meinen Geschmack nicht so wirklich. Ich finde aber, nachdem ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, da ein bisschen diese ambivalenten Sachen mehr wahrgenommen habe und ja, wir jetzt auch darüber diskutieren konnten und der das eben auch hergibt, finde ich es tatsächlich noch ein bisschen besser. Also die erste Stunde, da kann man drüber streiten, wie viel das dann fürs Ende wirklich bedeutet, abgesehen von ein bisschen Character Building. Aber ja, finde eigentlich ein ganz gut konsumierbarer, wenn auch vermutlich etwas zu langer und zu humorvoller Film.
Ja, ich hatte dem auch so ungefähr eine 3,5 oder so gegeben, dem Film. Also ich finde, es ist ein netter, wie gesagt, es ist kein gruseliger Gruselfilm, bei dem ich danach nicht schlafen kann und das ist auch nicht Splatter oder sonst irgendwas. Der ist aber halt auch kein Familienfilm. Also wenn mein Kurzer mit 5 Jahren kommt, dann mache ich schon, dass er da nicht zugucken kann. Aber ich finde den gar nicht so langatmig. Ich finde die erste Stunde, also mich persönlich hat das auch nicht so sehr gelangweilt, dass ich sagen muss, boah, Zeit geht gar nicht rum. Und er nimmt dann irgendwann sehr schnell Fahrt auf, was ich finde. Also ich finde, von dem letzten Stück, was so unglaublich schnell, wo alles reingepackt wurde, das kann man gerne ein bisschen was nach vorne verlagern, dass sich das mehr in den Anfang mit reinzieht. Dass man so einen langsamen Aufbau hat, aber nicht so Aufbau wie jetzt hier schön Charaktere und sowas und Atmosphäre aufbauen und die Hälfte davon hätte man sich dann im Hinterhin so auf 20 Minuten runterkürzen können. Hätte dem vielleicht besser getan, wenn da ein bisschen mehr Spuk gewesen wäre. Wäre aber dann vielleicht auch diese Interpretationsmöglichkeit von ist das nur ein Hirngespinst weggenommen. Ich finde den okay, so wie er ist.
Ja, den Ansatz finde ich, ja, du hast recht, ne, das wäre dann weniger ambivalent alles gewesen. Es hätte halt auch diese strikte Trennung zwischen Humor und Horror ein bisschen aufweichen können. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Und den Anfang, also ich fand es auch nicht langweilig in dem Sinne, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre. Es ist halt nur belanglos, was da so passiert, teilweise in der ersten Stunde.
Ja, ich fürchte, das ist aber auch eine ganz gute Verdeutlichung von dem Job, den die beiden da gerade machen. Das Wochenende und der Job ist belanglos.
Ja, wenn das Ziel war, dann war es gut.
Dementsprechend hat Claire sich auch nicht wohlgefühlt, als sie zugeben musste, dass sie nur das macht.
Ja, witzigerweise habe ich mal ein Interview mit Ty West gelesen. Also das ist nicht so witzig, dass ich es gelesen habe, sondern eher, was er da so darüber erzählt. Sein Ziel war es wohl tatsächlich, also eine Geistergeschichte zu erzählen, aber sein Fokus war tatsächlich darauf, eine charmante Arbeitsplatz-Comedy zu drehen, so drückt er es selber aus. Und er hätte es auch okay gefunden, wenn da gar keine Geister drin gewesen wären, aber er meint, ja, wenn die Geister auftauchen, dann werden die Stakes geraised, also ne, dann wird's halt dann geht's ein bisschen um was. Und so fühlt sich das auch an, dass er eigentlich eine Stunde lang so einen leichten, sympathischen Comedy-Film machen wollte und dann ist ihm eingefallen, ja, wir könnten das noch ein bisschen intensiver machen, indem wir jetzt mal an der Horrorschraube drehen.
Eventuell ist genau das passiert.
Ja.
Ja, mit der Meinung liegt er aber ganz gut, indem wir auch tatsächlich geratet ist. Also Rotten Tomatoes sagt, das ist nicht ganz scheiße, 80% hat's bekommen. Ansonsten findet man den auch sehr im Mittelfeld. IMDb 5,5 von 10 und ansonsten auch 3,5, 3,3 von 5 in allen möglichen anderen gängigen Bewertungsmöglichkeiten. Also es ist ein mittelmäßiger Film.
Letterboxd 2,9 von 5, also doch ein Stück besser als auf IMDb. Das überrascht mich tatsächlich. Ja, ich hätte nach dem ersten Mal eine 3 gegeben. Ich bin jetzt am Überlegen nach dem zweiten Mal, ob es nicht vielleicht doch eine 3,5 ist. Aber da muss man auch drüber nachdenken. Vielleicht mal ein paar andere Interpretationen noch lesen.
Na, wie gesagt, ich fand den schön. Ist ein schöner Horror. Habt ihr noch etwas, was ihr besprechen, anmerken wollt?
Wenn man auf den Geschmack gekommen ist, sollte man bei den weiteren Filmen von Ty West vorsichtig sein. Die sind noch weniger familienfreundlich. Weil der Mann kann auch anders.
Ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus mit The Innkeepers. Und ich bin gespannt, was wir als nächstes schauen werden.
Ich muss sagen, ich bin sehr unvorbereitet. Es ist jetzt 23.37 Uhr. Ich glaube, vor Mitternacht kann ich da irgendwie was sagen.
Wow.
Also übersetzt, wir machen die Trilogie erstmal fertig. Before Midnight wird der nächste Film. Ich weiß, sehr überraschend.
Ja, ich bin gespannt. und muss jetzt so tun, als hätte ich ihn nicht schon längst gesehen.
Dann bist du tatsächlich der Einzige von uns, der ihn bisher gesehen hat.
Dann könnt ihr sehr gespannt sein. Ich konnte nach unserer Besprechung zu Before Sunset tatsächlich nicht mehr warten.
Dann geht die Rechnung ja immer noch auf, dass einer einen kennt und die anderen beiden nicht. Nur ist es jetzt skurril, dass derjenige, der ihn vorschlägt, den nicht kennt und einer der anderen ihn schon geschaut hat.
Ja, ich hatte ja gesagt, das ist legitim, den jetzt zu gucken, weil es gibt ja keinen weiteren Film danach.
Man kann sich nicht mehr spoilern.
Das stimmt. Schade eigentlich, dass es keinen weiteren gibt.
Jetzt sind wir schon gespoilert. Tobias, fand den gut.
Ich war auch nach dem ersten und nach dem zweiten sehr gespannt auf den jeweils nächsten, obwohl ich die jetzt nicht überragend fand. Ich finde die Story einfach interessant und dieses ganze Konzept. Aber vielleicht fand ich ihn noch nicht zum Kotzen. Das kann schon sein.
Dann hättest du anders reagiert.
Ja.
Dann, ihr Lieben, gruselt euch nicht so sehr, bleibt ruhig, haltet eure Inhalatoren bereit und benutzt sie richtig, damit Mike nicht böse werden muss.
Das ist euer eigener Schaden. Ihr sterbt dann, nicht ich.
Eine Panikattacke. Insofern überlassen wir euch der Nacht, wünschen euch einen ruhigen Schlaf, süße Träume.
Geht nicht barfuß in den Keller.
Ja, bitte.
Glück auf.
Adios.
Bis dann.